Nee, mir fällt der Cold Open nicht mehr ein. Und damit herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Ich bin der Lukas oder der Tetz und mich begleitet wie immer Julian. Hallo.
Hallo, ist eine Zeit lang her.
Ja.
Kleine Pause.
Da steigst du aber gleich hart in die Neuigkeiten ein. Ja,
Ja.
es wird vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, wir haben jetzt ein paar Wochen Pause gemacht und nach der Season-Besprechung werden wir auch noch ein bisschen Pause machen. Es kommt einfach daher, dass aktuell wollte ich eine kleine kreative Pause, um vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie wir den Podcast machen, vielleicht ein bisschen sich auch damit zu beschäftigen, wie man vielleicht besser den Podcast gestalten kann. Und im Anschluss zu der Season-Besprechung bin ich wollte gerade schon fast leider sagen, aber eher, ich freue mich sehr drauf, bin ich in Japan. Und lass Julian hier alleine. Da wird er auch wahrscheinlich keine Episode aufnehmen, weil er die ganze Zeit damit verbringt, zu weinen, dass ich nicht da bin.
Ja.
Genau. Am Anfang der nächsten Episode werden wir es auch nochmal kurz erwähnen, weil eben dann nochmal eine Pause ansteht. Aber jetzt haben wir schon viel zu viel darüber gequatscht. Lass uns in die Season einsteigen.
Ja, und zwar erstmal in den ganzen Sachen, die wir gedroppt
Okay, wieder ein harter Einstieg, Julian. Du machst heute keinen Bullshit. Dann, warum hast du denn Twilight Out of Focus gedroppt? Hast du keine Lust auf BL?
Ja, ich glaube, das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, es gab dann ein paar oder ein, zwei Romance-Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay, das reicht mir. Und dann, du hattest letztes Mal zwei Sachen erwähnt, die ich interessant fand. Und dann dachte ich, gut, das ist jetzt auch so ein Titel, den ich jetzt nicht, während wo andere Leute vielleicht vorbeikommen, gucken kann, dann schaue ich ihn nicht weiter. Das heißt, da habe ich dann auch gleich, nachdem ich es, glaube ich, letztes Mal schon angekündigt habe, die Reißleine gezogen, nicht noch weitere Episoden geschaut. Und dafür andere Sachen angefangen. Und das gleiche auch bei Sakuna. Kein Bock mehr gehabt. War mir dann zu
Ja,
langweilig.
Sakuna ging mir ähnlich. Es hat halt so ein paar, ich glaube, wir haben es letztes Mal schon angesprochen, es hat so ein paar Probleme mit eben diesen typischen Videospielverfilmungssachen, dass alles, was über die Gameplay-Ebene normalerweise an Story transportiert wird, eben komplett rausgelassen wird oder mit so einer kleinen, schnellen Zack, 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 alle Gegner tot, Animation erledigt ist und ja, entsprechend bin ich da auch raus. Was ich auch gedroppt habe und da das in diesem Bereich der Folge steht, gehe ich davon aus, du auch, Tower of God.
Vielleicht, theoretisch ja, weil ich habe
Was
zwar
ist
die
das für
neueste,
eine
ich habe
Antwort?
die neueste Episode gesehen, dann habe ich aber realisiert, dass es zwei Kur ist. Und ich so, okay, ich habe jetzt gedacht, nach so sechs Episoden, gut, schaue ich noch fertig, hoffe dann, dass vielleicht dann die dritte Staffel besser ist oder vielleicht schaue ich mir dann mal den Manhwa irgendwann mal an. Und dann habe ich dann so letzte Folge gemerkt oder gehört, so was, das hat 24 Folgen? Ja, okay, nee.
Ehrlich gesagt, ey, gut, dass du das sagst. Ich hatte dasselbe Erlebnis, aber irgendwie noch Folge 5 oder 6 oder so, wo ich dann auf Mal schaue, die Folge eintrage und sehe, Moment, warte, 6 von 24?
Ja, weil es war die
Nee,
ganze Zeit
nee,
Fragezeichen und ich hab halt
sorry.
erwartet, es sind halt nur 12 Episoden, weil wenn man sich die Qualität anguckt, dann machen die ja garantiert keine 24 Episoden davon oder so. Ich muss aber sagen, auch, also jetzt Episode 12, 13 breche ich halt ab, unter anderem, ich habe ja schon gesagt, eben Animation, also es kommt, glaube ich, viel Action, das heißt, das bringt halt nichts, das zu gucken, so schlecht wie das eigentlich ist. Es gab so zwei, drei Sachen, die ich doch ganz gut mal fand. Also jetzt gerade in der letzten Episode sind jetzt auch wieder alte Charaktere zusammengekommen mit den neuen Charakteren. Das finde ich auf jeden Fall ganz nett. Man hat noch nicht so viel von alten Charakteren gesehen, aber speziell fand ich, wie mit Rache umgegangen ist, weil ich finde halt sie, ich finde sie so einen geilen Charakter, weil sie so eine richtig geile Bitch ist. Und wie halt Kun so am Anfang mit ihr so ruhig umgeht, so tut, als ob er halt für sie so ein bisschen ist, aber dann diese Aussage von Kun, nur der Grausamste unter uns sollte den Müll raustragen, auf Rache bezogen, ist halt einfach gut. Das
Okay.
ist ja noch vortäuscht, aber da hatten wir jetzt auch dann, das hast du dann nicht mehr gesehen, die Entwicklung von Rache auch so ein bisschen, dass sie jetzt ihre Psychoentwicklung abgeschlossen hat und apropos Psycho, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich bei Tower of God anscheinend so ein bisschen in die Richtung gehe. Es wurde so ein Hasecharakter eingeführt oder halt ein Charakter mit Hasenohren. Und sie ist
Ja.
halt so ein bisschen so eine fanatische Anhängerin von halt Bam Yoru. Und die gefällt mir richtig gut. Die ist halt so, okay, da bist du jetzt von null auf mein Gott. und verehrt ihn halt so ein bisschen, obwohl er halt gesagt hat, hey, ich töte dich. Und er so, Alter, du bist jetzt mein Gott, verdammt scheiße. Die ist halt schon richtig geil, weil, also, die ist jetzt auch im Team von ihm. Das heißt, das wird mir eigentlich gefallen, aber ja, da lese ich vielleicht eher den Manhwa und guck mal, ob dann vielleicht die dritte Staffel sich lohnen würde, auch dann wieder irgendwie auf den Anime umzusteigen. Aber ja, ab jetzt ist abgebrochen.
Ja, okay, also da haben wir tatsächlich eine recht ähnliche Erfahrung, nur du hast ein bisschen länger gebraucht.
Genau.
Dann, wo du ja deutlich früher ausgestiegen bist, ist My Hero Academia. Mhm. Ich habe mir Staffel 7 tatsächlich gegeben. Naja, zumindest bis auf die zwei letzten Episoden. Ich meine, es sind zwei, die jetzt noch nicht ausgestrahlt wurden. Ja. Und ich muss sagen, gemischte Gefühle. Also, ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass es wieder Peak. Es ist nicht Peak, sorry, Leute. Es passiert recht wenig von diesem Bullshit, was My Hero ja normalerweise macht. So ein in eine Story bringen und dann Hardcut und irgendein Slice of Life danach, also als Arc komplett, wo man sich dann oft denkt, ja, können wir nicht vielleicht bei diesem Cliffhanger mal ein bisschen weitermachen? Das können sie jetzt halt einfach nicht mehr machen, weil wir halt in der finalen Konfrontation sind. Das schützt aber auch nicht ganz vor Bullshit. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen oder zumindest privat drüber gesprochen. Es gibt so ein paar Story-Fake-Outs, wo du dir dann schon denkst, hätte das sein müssen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und außerdem, ich muss auch sagen, wir haben ein paar viele Schauplätze. Ich finde zwar dieses Konzept cool, also der Plan ist generell gut. Also wir bringen die Villains in alle Richtungen und schicken jeweils an die Locations Teams, die speziell dafür ausgelegt sind, den großen Threat in der Location zu besiegen. Das ist halt clever, das ist cool, das ist ein Plan, der macht Sinn und auch Storytelling-mäßig ist das sehr cool. Aber durch das, dass es einfach so viele Charaktere gibt, die auf so viele verschiedene Schauplätze aufgeteilt werden, kommt dir das oft und lang so vor, als hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun. Und wenn es dann irgendwelche Crossovers gibt, dann fängst du an einem Schauplatz, der gerade spannend ist. Da passiert irgendwas total Krasses. Und dann gibt es einen Rückblick auf den anderen Schauplatz, um zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Das finde ich pacingmäßig auch schwierig. Das gefällt mir auch nicht so gut. Mhm. Entsprechend, ja, ich meine, das ist das Finale von einem Shonen. Das hat immer einen gewissen Hype-Faktor, aber hätte man besser machen können.
Ja, ohne es dir jetzt mal nichts machen zu wollen, ich glaube, der nächste Schauplatz, wo jetzt die nächsten einzelnen Episoden spielt, ist so das, was am wenigsten gut angekommen ist von diesen mehreren Schauplätzen.
Ey, das ist vollkommen okay. Ich werde es erst so in 3 Wochen sehen. Bis dahin sind die Erwartungen sowieso wieder runtergeschraubt. Okay, Außer irgendwie, das ist auf jeder Plakatwand in Japan, dann ja, vielleicht eher weniger.
Ja, aber
ich meine, ist ein großes Franchise, kann durchaus passieren.
Richtig, ist jetzt noch eine Staffel, die wirst du dir dann auch noch angucken, wenn es dann irgendwann angekündigt ist, wahrscheinlich gleich ja, dann danach.
Also jetzt an dem Punkt aufzuhören, ist halt auch
wäre ein Statement, weiß, Lukas. Es wäre ein Statement.
Ist vollkommen sunken cost fallacy und so weiter, aber nee, Leute. Genau, dann, wir können auch noch über The Time I Got Reincarnated as a Slime sprechen. Mhm. Den haben wir beide gesehen, ausnahmsweise.
Ja.
Und keiner von beiden getroppt, hoffentlich.
Nee.
Ich muss sagen, fand ich okay. Also,
ja.
Slime-mäßig, so dieses typische. Ich muss sagen, jetzt, nachdem wir Frieren und auch Dungeon Meche gesehen haben, ist Slime Worldbuilding technisch auf einmal sehr Kindergarten geworden. Das ist sehr Bauklötzchen und viel drauf stützen, dass du Isekai-Tropes und so weiter schon kennst.
Das ist halt so solider Isekai einfach.
Ja, genau, das ist es halt. Und das ist es auch schon seit 2 oder 3 Staffeln für mich. Ich meine, Staffel 2 haben wir ja sehr kritisiert, dass sehr viel Rumsitzen und Labern ist. Ich meine, das hatten wir jetzt wenigstens nicht. Und dieser Tournament-Arc fand ich auch gut. Ich fand auch, wie der aufgelöst wurde, ganz nett. Ich meine, was sage ich, Tournament-Arc waren 2 Folgen effektiv. Plus ein bisschen Dungeon-Crawling. Darauf hatte ich eigentlich die ganze Staffel über gewartet. Und dann ist es so 3 Episoden. Und normalerweise würde ich mich darüber aufregen, aber bei Slime ist so, ja, ist okay. Ist halt Slime.
Ja, weil du auch schon Worldbuilding sagst, ich nehme das jetzt einfach mal Worldbuilding, weil der Aufbauaspekt ist, glaube ich, der mir da meistens so an Slime am besten gefällt. Hier ist es halt natürlich dann, wie das versucht mit wirtschaftsmäßig, okay, wir haben dann den Dungeon und was jetzt auch mit der Lokomotive alles passiert. Ich fand die zweite Hälfte auch deswegen ganz interessant oder nett einfach, weil jetzt wir haben ja so viele Nebencharaktere schon etabliert und dadurch, dass es ja so ein Fest ist, wo alle eingeladen sind, es kommen sogar
Genau,
wieder ein paar
da
dazu.
sehen wir auch noch mal alle.
Genau, dann sieht man auch schon ein bisschen Entwicklung. Zum Beispiel am Schluss habe ich mich halt gefreut, weil Jom ist ja jetzt der König und dann hier mit seiner Frau, wo er die ja schon mal einen Arc durchgemacht haben, wie die zusammen jetzt so agieren. Plus dann einfach, auch wenn es eine Besprechung, Meeting wieder am Schluss war, das hat dann für mich funktioniert, weil wir halt alle, wir hatten nicht nur irgendwie immer dieselben Charaktere, die hin und her sprechen, sondern wir hatten halt irgendwie so sechs Fraktionen oder sowas. Und halt so Kleinigkeiten über das Ganze wie, okay, jetzt Hakuro hat eine Tochter, die ist jetzt in ihn verliebt, aber die brauchen sie für den Berg und bla bla bla, wie das dann zusammenhängt. Das finde ich da immer auf jeden Fall ganz toll, wie das aufgebaut wurde. Und so Kleinigkeiten, letzte Folge fand ich ganz lustig. Ach ja, die Journalisten wollen zufällig berichten, wie die Verhandlungen laufen. Das ist dann
Ja,
immer sowas ganz
da
Nettes
muss ich
dabei.
allerdings auch sagen, das hat mir sehr Spaß gemacht, diese Konfrontation in Anführungszeichen, in der es letztendlich einfach nur darum ging, okay, man hat versucht, uns wirtschaftstechnisch ans Bein zu pissen und das kriegt ihr halt auch zurück.
Ja.
Fast noch spannender ist, wenn es in Kämpfen passiert.
Aber gut, dass du Wirtschaft
Oder
ansprichst, Lukas.
nicht spannender, aber mehr satisfying.
Gut, dass du Wirtschaft ansprichst. Spice and Wolf Merchant meets the Wise Wolf hat jetzt die 25 Episoden vorbei und wir haben erfahren, okay, es gibt eine zweite Staffel und so wie es jetzt
Ja.
aussieht, heißt es auch, es wird weiter als der Original-Anime, der schon die Light Novel teilweise adaptiert hatte, gehen. Da freuen sich natürlich sehr, sehr viele.
Wie stehst du denn dazu? Bist du unter diesen sehr, sehr vielen?
Also erstmal Holo ist cute as fuck. Und ihr Sassy oder insgesamt einfach zwischen Lawrence und ihr Banter ist halt einfach super. Gefällt mir richtig gut. Und ich fand das Setting auch ganz interessant zum Ende hin. In dem Dorf, wo das alles
Nur zum
abgespielt
Ende
hatte.
hin.
Insgesamt auch so zwischendrin. Ich habe ja auch schon gesagt, hier, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, wo sie ihn, wo ich gesagt habe, der soll ihn zerstören, Lawrence soll ihn zerstören.
Ja. Du hast aber schnell deinen kompletten Antagonisten vergessen.
Ja, genau, ja, das war auf jeden Fall, also wie das genutzt wurde, natürlich, um die Beziehung zwischen Lawrence und Holo weiterzubringen, um auch so ein bisschen jetzt zu zeigen von ihr, wie sie halt ihre Ängste, das ist natürlich auch alles super gewesen. Ich bin halt jetzt natürlich am Ende so ein bisschen hängen geblieben, weil da waren so Aspekte, wo ich gut fand, aber da war auch so ein Aspekt, wo ich dachte, ah, vertane Chance.
Bei was?
Und zwar, als es hieß, okay, wir fliehen und überlassen das Dorf ihrem Schicksal und das Dorf hat sie auch irgendwo verdient, dachte ich so, ah, cool. Es wird nicht irgendwie auf wundersame Weise jetzt gerettet oder sowas, sondern einfach das Pragmatische,
Dann
okay.
wird's literally mit einem Wunder
Ja, das
gerettet.
fand ich ein bisschen schade einfach.
Nee, ich mochte das eigentlich sehr gerne, weil da hast du so ein bisschen, da hatte Holo halt so die Chance, ihre verpasste Chance
Ja.
aufzuholen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Spoiler-Territorium
Genau,
gehen,
das war ja die
weil es
Parallele, richtig.
letztendlich dann doch, ja genau, also das ist dann letztendlich ja doch irgendwo das Finale von so 24 Episoden oder 25 waren es, glaube ich. Deswegen will ich dann nicht zu sehr spoilen, aber ich mochte am Ende das Dorf sehr gerne. Ich mochte diesen gesamten Arc sehr gerne. Mir haben generell die beiden Arcs in der zweiten Hälfte ein gutes Stück besser gefallen als die. Ich meine, es waren sogar drei in der ersten Hälfte. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja.
Generell dieses Händlerduell fand ich sehr interessant. Gerade auch, was man da alles. Ja, gerade was da alles für Strategien möglich sind. Und ich meine, wir sehen das ja immer in irgendwelchen Battle-Shonen oder so, wo die Leute sich Strategien überlegen, wie sie den Gegner überrumpeln können oder irgendwie doch ihre Macht noch voll ausnutzen können. Und hier ist es eben genauso. Und auch wie in so einem Shonen, so die Trumpfkarte wird so ein bisschen versteckt bis zum Ende. Aber wenn du aufmerksam mitschaust, dann kannst du auch vorher vielleicht schon mal denken, da kommt noch was. Das fand ich halt sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Und ähnlich war es halt auch jetzt in dem zweiten Arc, in dem dir als Zuschauer vollkommen klar ist, was passiert gerade am Ende, als dieser Konflikt eingeführt wird. Und du weißt, da sind Spannungen und du weißt, wer dafür verantwortlich ist. Aber du weißt auch, dass es den meisten Charakteren bewusst ist. Ich meine, jetzt nicht unbedingt jedem Dorfbewohner. Die denken vielleicht teilweise echt, okay, Lawrence ist dran schuld. Oder Holo ist dran schuld oder irgendwie die Priesterin oder was auch immer, der Müllers Junge. Aber der Dorfvorsteher, der weiß genau, was abgeht. Unsere Hauptfiguren wissen genau, was abgeht. Ich würde auch behaupten, die Tavernenwirtin weiß genau, was abgeht. Und das ist halt auch so eine spannende Situation, wo Leuten im Prinzip, wo unseren Helden ja im Prinzip der Weg zur Flucht eröffnet wird. Und auf dem Weg merken sie so, vielleicht haben wir doch noch eine Möglichkeit. Und dann die aktive Entscheidung treffen, sich selbst ihre Ziele und ihre Leben ja teilweise sogar auch aufs Spiel zu setzen. Und das fand ich eine recht spannende Wendung für unseren kleinen Wirtschaftshändler-Anime.
Und ich will noch mal drauf eingehen, das hatte ich ja beim letzten Mal oder bei den letzten Malen auch schon immer erwähnt. Wir haben so viel Isekai als auch Fantasy-Anime. Und da fände ich es toll, wenn wir jetzt einen Mittelalter-Anime haben, der auch so wirklich durch Kleinigkeiten wirkt, also wirklich gelebt wirkt. Hier haben wir so Kleinigkeiten wie, du hast ja schon gesagt, der Müller wird gehasst, weil er halt vom Dorf her so hier, der will Steuern so ein bisschen haben, als auch
Mehl stehlen. Weil er außerhalb lebt und die Steuern erheben muss.
Genau.
Weil die Händler nicht ganz verstehen, dass aus einem Riesensack Weizen ein halber Sack Mehl wird und sogar noch weniger. So Sachen, ja.
Ja, oder halt wie Gott Kirschi mit reinspielt. Einmal, oh, das fand ich so ein tolles Detail, einfach die Abdrücke im Boden, weil so viel gebetet wird, was halt ganz viel so Sachen gibt, wenn man irgendwie mal Kirchen besucht und sowas, als auch dann das Beichten und dass man vor Gott nicht lügen darf und dann so, haha, ausgetrickst. Aber auch die Trinkszene in der Bar, als alle einstimmen, wenn die Barfrau äxt. Das hat einfach, oh, das war so eine tolle Atmosphäre, wo du sofort wusstest, okay, das wirkt halt richtig realistisch. Das hat mir richtig gut gefallen.
Gerade wo du das ansprichst, wir waren ja, also ich derail jetzt gerade mal kurz ein bisschen, wir waren ja vorgestern zusammen im Kino, Julian und ich. Film verrate ich noch nicht, sprechen wir vielleicht noch drüber. Aber die Trailer haben einem dann gezeigt, ja, hier ist nochmal Herr der Ringe und hier ist nochmal Wizard von Oz. Und ich habe im Kino gesessen und gedacht, könnt ihr mir mal bitte richtig frische Fantasy-Genre oder beziehungsweise Franchises geben, könnt ihr bitte aufhören, immer die alten zu rehashen. Und ich meine, in Anime fühlt es sich ja genauso an. Wir haben ja immer wieder diese Isekai-Welt. Und das ist im Prinzip einfach die JRPG-Welt mit teilweise sogar denselben Mechaniken, so, die auch einfach von Videospielen importiert wurden. Und das muss ich ehrlich sagen, ich will eigentlich mal wieder einen richtig guten Fantasy-Irgendwas, was sich nicht an gegebene Vertreter komplett richtet. Ich weiß, der Punkt ist im Moment ein bisschen schwach, weil wir dieses Jahr sowohl Frieren als auch dann welche hatten. Aber warum nicht mehr davon?
Richtig.
So, es scheint ja zu funktionieren. Das hat halt einfach Hunger auf mehr gemacht.
Ja.
Und Spice and Wolf trifft zwar nicht ganz das, aber es gibt zumindest so ein bisschen, es ist ja auch nicht so 100% Fantasy, es ist ja sehr Low Fantasy.
Ja, genau.
Genau, aber Dungeon Meshi, wie komme ich jetzt auf Dungeon Meshi? Ich bin schon wieder im Kopf, weil
wahrscheinlich wegen dem Spice-Wolf.
Richtig, wegen Spice. Nein, aber Spice and Wolf bringt da natürlich dann auch einiges mit, was wir so selten sehen. Genau. Dann lass uns weitermachen.
Ja, zur nächsten Göttin.
Ja, da musst du mir jetzt erzählen, was da dran so toll ist.
Also, The Cafe Terrace and its Goddesses ist ja jetzt Season 2 gewesen. Das wurde ja wahrscheinlich so als Splitcore einfach, nicht unbedingt angekündigt, aber geplant gewesen. Ich würde jetzt weiterhin einfach sagen, ist einer meiner Lieblingsharem. Er ist wirklich einfach aufrichtig und ehrlich, versucht da nicht irgendwie krass was neu zu machen, parodieren oder sowas. Es ist sich einfach den Genre, also der Autor ist sich den Genre-Konventionen komplett bewusst in anderen Werken. Größter Pluspunkt war ja immer, dass es ungefähr Universitätsalter ist. Ich habe jetzt erfahren, ich dachte immer, die eine, weil sie im letzten Jahr Schuljahr wäre, wäre sie auch volljährig 18, aber theoretisch wurde sie jetzt 18, aber das ist auch der Gag-Charakter, der keine wirkliche Chance hat. Und ja, das ist halt echt, dadurch, dass einfach das alles nach oben gehoben wurde, vom Alter her, gibt es dann halt so Sachen wie zum Beispiel jetzt, also drei Mädels haben mir auch schon gesagt, dass sie ihn verliebt sind. Eine hat auch schon gesagt, so hier, mein Wunsch ist, dass du mich zur Braut nimmst, wenn das alles mit dem Kaffee klappt. Das ist also wirklich Heiratsantrag von ihr aus gewesen. Mhm. Und ist sich auch so Sachen bewusst. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt halt dieses typische, okay, Mann geht ins Zimmer rein und gerade ist sich irgendwie das Mädchen am Umziehen. Und diesen Gag hat er zum Beispiel als Running Gag gemacht, dass er kommt halt zurück in den Raum, es sind halt 11 Mädels in dem Raum gewesen und die waren gerade beim Essen oder die haben gerade zusammen gegessen, er ist kurz aufs Klo, kommt wieder rein, auf einmal sind alle irgendwie in Unterwäsche da. Das macht er irgendwie so dreimal über diese ganze zweite Staffel als Running Gag, was halt auch mega gut ist, weil es ist halt nicht das Typische, dass sie sich aufregen, sondern so, oh, okay, jetzt ist schon wieder passiert. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber auch so ein bisschen, dass es so kommt, jetzt auch so Gags, dass wirklich manchmal bei der Highschool nicht so passiert, aber halt, dass sie sich irgendwie seinen Penis anschauen und dann irgendwie darüber diskutieren, wie groß er war oder sowas. Das heißt, da sind so ein paar Sachen, die nicht immer so da sind. Ich fand ganz interessant auf jeden Fall, wie jeder Charakter eigentlich so ziemlich einen schönen Charakter-Moment hat. Zum Beispiel auch den Gag-Charakter, den ich eben erwähnt habe. Da gab es dann ein bisschen was Härteres mit irgendwie die Oma hat Demenz. Es gibt halt noch das Übergreifende, dass die fünf Großmütter der fünf Mädels waren damals mit der Großmutter von ihm in einem Café von seinem Großvater. Und die hatten da auch eine Rivalität, aber die Oma hat damals gewonnen. Dass die sich da wieder sehen. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt halt, oder der Autor ist sich halt dem Ganzen bewusst. Zum Beispiel gibt es dann auch eine von den fünf neuen Charakteren, die ist Autorin. Und recht am Anfang, als sie neu eingeführt wurde, sagt es zum Beispiel auch unserer einen Blonden hier, du hast ja voll die Verliererheldin-Flex, du kannst doch nicht schon proaktiv im Prolog auf den Protagonisten zugehen und sagen, dass du heiraten willst. Und sie sagt dann halt so, hier sind alle gleich weit hinten, weil Oka-chan ist gerade vorne, sie ist die Einzige, die aktiv noch nichts getan hat, noch nicht gesagt hat, dass sie ihn verliebt ist, aber die wird später krass aufholen. Was in der letzten Episode passiert? Weil, kleiner Spoiler, einer der Charaktere, eines der Mädchen, geht nach Frankreich, um da kurz irgendwas zu studieren oder Auslandsjahr oder sowas.
Kurz zu studieren, mal eben
ja,
so.
Also Auslandsjahr oder sowas. Und es kommt noch nämlich sowas, dass zwischendrin so ein Wunsch gibt, dass jetzt jeder darf ihn mal küssen. Und Oka-chan ist noch jemand, der ihn noch nicht geküsst hatte. Und sie macht es natürlich richtig. Sie ist am Flughafen, kurz davor zu gehen. Was macht sie? Bam, Kuss. Das heißt, ist auf jeden Fall weit vorne. Die hat den besten Kussmoment gehabt. Und muss ich auch sagen, für mich, dafür, dass sie eine Zundere ist, finde ich echt gut, dass sie zurückhaltend war. Und auch so, was jetzt neu eingeführt wurde als eine ihrer Charaktereigenschaften, ist, dass sie sadistisch ist. Und das gefällt mir bis jetzt ganz gut. Und so ist halt einfach ein ehrlich durchgeführter Harem. Sind halt alle schon recht erwachsen. Das heißt, die haben auch Berufe, sowas wie Heirat kommt halt auf. Oder halt vielleicht auch mal was Sex oder sowas. Das gefällt mir alles recht gut. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich glaube nicht. Darum werde ich vielleicht mir mal was da noch mal anlesen oder so. Aber mir hat's gut gefallen. Animationsmäßig ist okay. Ist jetzt nichts Herausragendes. Könnte besser sein.
Hört sich nicht so schlimm an, wie es hätte sein können.
Ja, also dir würde ich es nicht empfehlen, aber wenn man halt Haare mag, ist es auf jeden Fall einer der besseren, würde ich dann für so Leute dann empfehlen, die darauf Bock haben. Gut, Sengoku Yoko.
Ja, da musst du mir auch erzählen, was das geht. Da habe ich genauso wenig Ahnung.
Ja, ich würde es halt so beschreiben als ein echt gut gestraffter Mitte 2000er Shonen. Bleibt halt nie so lange auf einem Punkt sitzen, zum Beispiel für mich. Mhm. Als gutes Beispiel gab halt so eine Episode mit einem Geisterkarneval, wo die dann irgendwie so in Anführungsstrichen gefangen wurden, so als Kinder. Aber wo das halt woanders vielleicht so eine ganze Folge wäre, ist es halt irgendwie 10 Minuten, um einem Charakter ein bisschen Entwicklung zu geben. Und dann geht's gleich schnell weiter. Das heißt, das gefällt mir ganz gut. Im Opening wurde schon gespoilert, es gibt einen Timeskip, 8 Jahre Timeskip. Habe ich mich richtig drauf gefreut, weil jetzt so ein bisschen zu der ersten Staffel in Anführungsstrichen, also es gibt ja dann am Schluss 35 Episoden. Erste Staffel waren 13, jetzt sind es 22 am Stück. Und da hat jetzt auch der Protagonist gewechselt. Die waren Kinder, jetzt sind sie Erwachsene. Gefällt mir richtig gut. Hat mir auch gut gefallen, wie das umgesetzt wurde. Zum Beispiel, ein Charakter hat jetzt auch einfach eine Familie, weil er irgendwo plotmäßig feststeckt, wo ich auch dachte, okay, cool, wenn man halt irgendwie nicht weg kann, 8 Jahre lang aus einem Dorf, dann findet man vielleicht eine Frau, finde ich super. Aber auch so, weil ich ja sage, dass es recht gestrafft ist, zum Beispiel, es gab dann halt, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war so mittendrin, ich habe mir aufgeschrieben, über die Wolken hinaus heißt die Folge, irgendwie so ein oder zwei Folgen davor wurde so ein Shogun eingeführt, der halt so ein bisschen auf unseren Charakter abgeschrammt hat, also dass er so ein bisschen emotionale Bindung gemacht hatte. Wir hatten halt echt nicht viel Zeit, wirklich nur so, ich sag mal, 1,5 Folgen. Und dafür wurde es ganz gut aufgebaut, dass er dann so eine schöne emotionale Folge gekriegt hat in Über die Wolken hinaus. Aber auch wenn es hin und wieder ganz gute Kämpfe gibt, zum Beispiel das würde ich so als Folge bezeichnen, Budget-High-Quality-Episode.
Was heißt denn halt Budget-High-Quality?
Sehr viele Close-Ups, die halt richtig gut aussehen, aber halt nicht viel Animation. Das heißt, es wird versucht, mit Schnitten da viel Bewegung alles mögliche reinzubringen. Und zuerst fällt es dir nicht auf, aber dann so langsam über die Folge merkst du, warte. Warte. Okay, ja, gut. Ja. Und sonst, jetzt, wo sie erwachsen sind, Character Designs gefallen mir richtig gut. Dass Tsukiko jetzt auch so ein bisschen von ihrem Lehrmeister einmal leicht den Alkoholismus gekriegt hat, vielleicht, aber halt auch so ihre Art geerbt hatte, als auch jetzt dann Tamas Reaktion auf so das kleine Pärchen, wie sie flirten. Und die Berggöttin ist einfach absolut großartig in dieser Serie. Also sie ist halt richtig lustig. Die ist halt einfach so richtig OP, kann halt immer alle irgendwie fertig machen und darum kann sie so ein bisschen mit allen rumspielen und ist halt richtig lustig. Ja, aber ich glaube, wenn du das anfangen würdest, gerade die ersten 13 Episoden, musst du halt schon durchkommen. Und dann fängt es wieder so von vorne ein bisschen an, wo du halt die ersten 2, 3 Episoden durchkommen musst. Ich glaube, am Schluss bin ich ganz froh, aber das wird, glaube ich, so eine 7/10 am Schluss. Also nicht mehr.
Okay, das hört sich okay-ich an. Also nichts, was man anfangen müsste.
Ja, und dafür, dass es halt komplett adaptiert wird, das ist halt sowas, das gucke ich halt nebenher, wenn ich mal irgendwie spülen muss oder sowas, einmal die Woche oder so, dann gucke ich das halt.
Einfach auch, um deine Erfahrungskenntnisse zu verbessern.
Ja, nee, ich kann das schon lesen, hoch und der Augen, geht das.
Ich kenne das und dann verpasst man die Hälfte.
Nee, also da kann man nicht so viel verpassen, glaube ich. Gut, das nächste, Lukas.
Ja, dann lass uns kurz über Suicide Squad Isekai sprechen. Wie hast du das denn aufgenommen?
Also ich war überrascht, dass es dann auf einmal nur 10 Episoden war. Ich dachte, okay, da kommt noch was, es ist schon vorbei, gut. Und so war das halt alles
gut,
sehr so fade.
Gut, dass vorbei ist.
Ja, es war alles so fade gewesen, so ja.
Ja, das Schlimme ist, es ist halt ziemlich beliebig. Ich finde es halt interessant, dass man, ich meine, dieses Konzept ist ja interessant. Du hast Western-Comic-Heroes, beziehungsweise Villains, ja, ist eigentlich egal, die Isekai werden. Und da hast du ja schon irgendwie einen ziemlich krassen Kultur-Clash. Und da hätte man mehr draus machen können. Das ist eine richtig stark verpasste Chance, meiner Meinung nach. Gerade die Figuren sind eigentlich auch, das ist halt auch sowas, was mich ein bisschen genervt hat. Die Figuren sind eigentlich recht interessant, aber die Screentime kriegt halt Harley. Und sonst halt niemand. So, und in dem Moment, wo sie die Prinzessin sieht und ihr sagt, boah, ich kannte mal jemanden, der so ist wie du.
Ja, und du siehst ähnlich aus.
Oh nein, es ist so ein scheiß Arc. Und das ist von dem Moment, wo du beide siehst, denkst du, ja, okay, ich weiß genau, was da passiert. Und das ist nicht mein Favorite Trope. Es ist so gar nicht mein Favorite Trope. Ja. Wer das so ein bisschen gerettet hat, war halt Clayface.
Richtig, das wollte ich sagen. Also Clayface ist
ich
Highlight gewesen.
Er ist halt so ein Drama-Nerd. Und alles, was er macht, ist Instant-Drama und es ist schon geil. Es macht schon Spaß. Ich fand aber auch andere Charaktere recht interessant. So Peacemaker, der sehr matter-of-fact ist, der einfach, man würde ihn als Straight-Man bezeichnen, wenn er halt nicht einfach Mörder-John Cena wäre.
Ja, der hat auf jeden Fall auch einer meiner Highlight-Szenen, gerade in der letzten oder vorletzten Episode.
Ja.
Mit Amerika da.
Der hatte so ein paar gute Szenen. Ich find sogar so jemand wie Deadshot ist halbwegs interessant.
Ja.
Es ist halt so ein bisschen, der ist eher so der typische Main-Character, der aber so ein bisschen in die Seitrolle gedrängt wurde, was voll okay ist, weil er muss damit irgendwie copen, dass niemand so richtig auf seine Sprüche reagiert, ist schon auch spannend. So King Shark war dann eher so, ja, okay, das ist halt so unser Brute. Auch sein Arc war so ein bisschen, ja. Und am Ende sagt er, boah, es sind meine Freunde. Ja, gut. Gut, von
Also,
mir aus.
für mich gab es halt hin und wieder, ich würde es so beschreiben, mal einen Schnaufer. Dass ich mal so,
Ja, also,
war vielleicht mal
es ist
ganz
nicht
lustig, so
wirklich.
eine Szene vielleicht mal hier,
Ja.
da, der Folge mal so ein Ding.
Aber genau das, so wie die richtig hypen Action-Szenen, waren eher so vereinzelt.
Genau.
Und das ist halt total schade. Hätte man da die Schlagzeile irgendwie höher machen können, hätte das, glaube ich, noch einiges gerettet. Was das ganze Ding von, ja, okay, zu, boah, weiß ich nicht, geändert hat für mich, war am Ende der Reveal, dass der Joker hinter allem steckt, wo ich
Ja,
gedacht
okay,
habe, ja, okay.
das war auch echt ein bisschen doof.
Okay, fuck you, das ist so uninteressant.
Ja, also ja, ich habe dann eigentlich wirklich größtenteils noch geguckt für, wenn es mal Highlight-Sakuga-Szenen gab, wie zum Beispiel hier Harley gegen den Hisa Finker, ich weiß nicht mehr.
Ja.
Oder erstmal finde ich auch sehr lobenswert, kein CGI-Drache bis zum Ende hin, obwohl es sogar am Ende noch ein paar Drachenszenen gab. Die
Ich
Serie, dass
fand,
die erstellt wurde,
der
hat.
CGI von dem Lich war aber auch furchtbar.
Wofür sich überhaupt
Dafür.
die Serie gelohnt hatte, ist einfach, und das absolute Highlight, die Magical Girls Transformation in der letzten Folge.
Ja,
Das war
die waren
wirklich
gut.
okay. Zum Glück habe ich mir diese Serie angeschaut, weil ich weiß nicht, ob ich das erfahren hätte, dass es das passiert ist. Richtig geil. Aber für mich so zusammenfassend die Serie, wenn du jetzt den Endboss anschaust. Der
Ja.
hat für mich so richtigen Vibe von einem Non-Kanon-Videospiel-Umsetzung. Ich habe da zum
Ja.
Beispiel an Legend of Korra gedacht, an das Videospiel.
Ja, vor
Und
allem, weil das Design halt auch so viel zu drüber ist.
oder halt so
Und man
0815, okay.
nicht nur 0815, sondern man denkt sich, ach, da können wir noch einen Totenkopf hinpacken und da noch
Ja.
irgendwie einen Knochen oder so. Also dieses total überdesignte.
Ja, und
Das
das, diese.
hat nämlich genau den Vibe.
Ja, und dieser Anime hat nämlich auch so die Umsetzung wie halt so ein Lizenzspiel, ein Lizenzanime. Ja.
Ja. Ach so, eine Sache möchte ich noch kurz sagen,
Natürlich.
weil ich glaube, Harley ist gerade ein bisschen schlecht weggekommen bei dem, was ich gesagt habe. Ich glaube, ihrem Charakter würde es auch besser tun, wenn sie nicht komplett im Mittelpunkt stehen würde. Wenn sie Teil der Gruppe wäre. Weil ich glaube, dann funktioniert sie am besten und nicht so dieses, okay, das ist unser Main Character und der Rest ist Supporting Cast. Das funktioniert nicht ganz so gut. Deswegen, manchmal ist weniger auch mehr. Nur um das noch zum Abschluss zu bringen. Insgesamt würde ich sagen, der Anime ist fein. Man kann sich den schon anschauen.
Ja,
Ist jetzt
Second
aber.
Screen.
Ja, fair.
Und dann, wenn mal eine
Fair.
geile Szene kommt, kann man ja mal kurz schauen, die 2 Minuten dann wieder weggucken.
Ja.
Oh.
Okay.
Oh.
Ja.
Oh.
Bevor du anfängst.
Ja.
Und ich wollte es eigentlich so als Frage für dich machen, was hat mich denn an der Serie am meisten genervt?
Okay.
Aber ich habe es dir ja vorher schon gesagt.
Ja.
Und zwar, bei mir ist Crunchyroll jedes Mal abgestürzt, wenn ich versucht habe, Too Many Losing Heroines zu gucken. Und zwar habe ich das am Ende geschaut auf Englisch mit Englisch für Gehörlose Untertitel, was furchtbar ist. Also teilweise waren diese Untertitel auch richtig schlecht getimed. Also tut mir leid an alle Gehörlosen, dass ihr das so schauen müsst. Der englische Dub war okay. Ich hätte es gerne lieber auf Deutsch oder auf Japanisch gesehen, ganz ehrlich. Aber es ist dann doch noch ein Wunder passiert. Die letzten beiden Episoden, wo es noch keinen englischen Dub zur Verfügung gab, die haben dann auch mit Japanisch funktioniert. Also immerhin. Das hat dann ganz gut geklappt. Aber Crunchyroll, ich weiß nicht, was ihr dagegen habt, dass ich genau diesen Anime schaue, aber ich habe gewonnen, würde ich am Ende behaupten.
Aber du hast ihn geschaut. Ist doch
Ich
auch
habe ihn
etwas, weil du
geschaut.
hattest ihn ja in der letzten Folge nicht angefangen.
Ja.
Ich habe ja gesagt, weil, oder du hattest ja gesagt, Romcoms merkst du, ist nichts für dich. Und ich habe zumindest dir ans Herz gelegt, wenn du eine dieser Season schauen müsstest, würde ich eigentlich sagen, Losing Heroines ist das.
Ja, an vielen Stellen ist auch so ein bisschen meine Einstellung zu dem Genre aufgekommen. Deutlich weniger ist jetzt bei die Serie, wenn wir nächste Folge besprechen, Magical Girl und Evil Lieutenant, was ja die andere Rom-Com ist, wobei Com in dem Fall ein bisschen kleiner geschrieben ist als Rom. Ja, da hatte ich das tatsächlich sogar weniger als jetzt hier. So ein bisschen Rom-Com-Fatigue hat man dann doch schon gemerkt. Aber es geht zumindest mit den Genre-Tropes besser um. Ich meine,
Genau.
wir hatten letztes Jahr um die Zeit, glaube ich, die 100 Girlfriends gehabt,
Ja.
wo ich halt berichtet habe, hey, ja, soll halt Subversion sein, ist ja fein, aber die ganzen Stereotypen benehmen sich halt, wie die ganzen Stereotypen sich benehmen. Und es ist einfach nur, was, wenn der Harem-Protagonist mit allen zusammen wäre, was praktisch eigentlich auch jeder Harem-Protagonist ist, der legt sich halt nur am Ende erst fest. Und hier haben wir halt so ein bisschen das Gegenteil. So die drei Main Girls wollen eigentlich alle nichts vom Hauptcharakter wissen. Am Ende vielleicht ein bisschen mehr, dann doch. Aber ja, die Dynamik ist dadurch einfach ein bisschen anders.
Ja, vielleicht hast du jetzt auch verstanden, weshalb ich hatte, glaube ich, Schwierigkeiten auch in der ersten Folge so ein bisschen rüberzubringen, weil es ist keine Parodie, würde ich jetzt halt sagen. Es hat in Teilen vielleicht eine leichte Subversion, aber der größte Aspekt ist einfach, dass es eine Rom-Com ist, aber geframed von jemandem außerhalb so ein bisschen, Anführungsstrichen.
Ja,
Das weiß die Tropes zu nutzen.
ich würde am Anfang fast sogar sagen, ja, aber es ändert sich so ein bisschen. Er ist dann halt doch irgendwo im Mittelpunkt und fängt dann ja auch an, Clubpräsident zu sein, etc., etc. Er wird dann ja zum Hauptcharakter über die Zeit.
Genau. Ja, Hauptcharakter ist ja
Also,
sowieso richtig. Aber ja,
ja,
genau. Das heißt
er ist
aber.
halt Hauptcharakter mit massiver
Ja.
NPC-Energie und er muss halt anfangen, diese NPC-Energie abzulegen, um eben den Mädels in ihren jeweiligen Arcs zu helfen.
Ja, wie findest du eigentlich jetzt sein Wasserding?
Ich muss ehrlich sagen, ab Folge 4 oder so kommt das fast gar nicht mehr vor. Immer nur noch so als Throwaway-Line. Und so hat es ganz gut funktioniert. Weil es ist halt einfach wirklich so ein weirdes Hobby, wo du weißt, okay, niemand, wirklich niemand interessiert sich ernsthaft dafür.
Wo er halt, ich find's halt so geil, wie er halt einfach in der einen Folge wartet, wie gerade der Wasserhahn erneuert wird, wie so auf ein neues iPhone wartend. Okay, gleich kann ich mir das neue Wasser gönnen. Und dann weggezogen wird,
Ja,
ja.
aber im Endeffekt, ich mochte ihn halt auch so ein bisschen, weil er halt auch immer versucht, so die Situation, diese klassischen Rom-Com-Situationen zu vermeiden und dann doch so ein bisschen, ich will nicht sagen, in diesen Situationen landet, aber so adjacent-Situationen mitmacht. So zum Beispiel, was ich ein sehr gutes Beispiel dafür finde, ist im Arc von Komari. Sie soll ja dann Clubpräsidentin werden und er taucht irgendwann auf in einer Situation, wo sie struggelt und übernimmt halt für sie und sagt, er ist Clubpräsident. In anderen Romcoms ist es so dieser, oh, wie toll, er rettet mich. Hier sagt sie halt, ey, du verstehst wirklich gar nichts und haut ab. Und das ist halt so ein bisschen. Er rennt ja auch nicht hinterher und will das klären oder so, sondern er macht erstmal dieses Meeting fertig. Und sagt dann und spricht sich am Ende mit ihr aus. Und so funktioniert es halt einfach deutlich besser. Das ist halt so ein bisschen mehr Subversion als viele von den anderen, die Tropes ausspielen wollen, sich aber auch so ein bisschen drüber lustig machen, das hinkriegen.
Ja.
Also so im Vergleich zu 100 Girlfriends ist so ein bisschen Lampshading. Guck mal, dieser Trope ist ja nicht dumm, hahaha. Und hier ist halt wirklich so, okay, wir verstehen. Diese Tropes, wir verstehen aber auch, dass die Leute Menschen sind, in unserer Serie zumindest, und nicht Tropes.
Ja, und
Und
speziell
das
auch
funktioniert dann halt
Teenager.
auch als Subversion. Ja.
Ja, also muss ich auch dir komplett zustimmen. Es gibt halt die krassen Comedy-Elemente, also ich würde schon eigentlich noch sagen, obwohl es könnte eigentlich schon gut 50-50 sein, aber es gibt halt so ein paar Episoden, wie zum Beispiel hier Episode 5 oder sowas, wo es halt ganz krass Comedy ist. Aber darum finde ich es so toll. Es gibt halt die ernsten Szenen und Dialoge und es macht halt die Serie echt gut.
Ja.
Es gibt halt dann trotzdem diese Teenage-Rom-Com-Probleme, aber die Serie geht halt einfach so respektvoll mit halt Beziehungen, Freundschaft oder wie Romantik sich verändert mit ihren Charakteren um. Und das gefällt mir einfach mit der Mischung allem so super. Also, ich hatte, glaube ich, nur bis Episode 3 damals waren raus, als wir zum ersten Mal besprochen haben. Und dann kam auch schon diese großartige Episode 4 danach, die ich einfach, oh, die finde ich bis heute, wenn es dann gerade um die ernsten Sachen geht, wo es dann darum ging, hier, wo dann Komaria auch sagt, für eine Sekunde hat sie halt, ich weiß nicht mehr, wie sie halt die Kindheitsfreundin geschlagen. Oder kannst du mich kurz bitte allein lassen? Ich muss jetzt weinen. Ist einfach so wundervoll. Als auch, was du gerade sagst mit den Tropes, als dann so, als der Präsident so sagt, hier, Nozukuri-kun, hier, sie hat mir aber schon mal einen Korb gegeben und er so, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie, das ergibt auch gar keinen Sinn. Das ist bestimmt ein Missverständnis. Red nochmal
Und
mit
er
ihr.
fragt nochmal, wie hast du das gemacht? Oh.
Genau. Oh.
Oh.
Was bist du denn für ein Vollidiot? Wer glaubt denn das? Und ja. Aber das ist auch so ein typisches Teenager-Ding, natürlich. Man will es nicht so ganz, man
Ja,
will irgendwie,
ja.
vielleicht denkt man, das ist
Ich,
romantisch oder so und dann.
aber das ist genau das. So, du hast ja schon gesagt, lass mich bitte alleine, ich muss jetzt weinen. So, diese Sachen, die Leute zeigen sich so verletzlich, sind aber auch alle gewissermaßen schlagfertig. Jetzt so eine Komari noch am wenigsten, aber alle anderen Figuren
Naja,
haben
ihr
halt auch schon
Chine.
mal so ein. Ja, okay. Alle anderen Figuren hauen halt auch schon mal so ein paar Sprüche raus, wo du dir denkst, ja, so ist es halt.
Ja, Mann, ey. Die Seiyuu sind auch absolut großartig. Also, Komari natürlich, ihr Stottern ist super, aber Alter, Ana, ich liebe Ana so fucking sehr. Gerade auch wenn es um Comedy geht. Zum Beispiel in Episode 5 ist das, wo sie dann denken, dass hier Lemmer mit ihm vielleicht irgendwie fremd geht oder sowas. Und sie dann sagt, dass er halt fremd geht. Und sie unterm Tisch dann so sagt, so, oh Scheiße, er geht fremd. Und dann so, ah, nee, die glaube ich nicht. Er geht fremd! So geil. Also wirklich. Absolut großartige Performance über die ganzen 12 Episoden. Und
Okay.
ja, also für mich hat die Comedy halt auch super funktioniert. Also ich habe ja gesagt, Episode 5, da war das alles mit irgendwie Siscon, dass sie ihren Fragebogen mit Audiorekorder hat, Anna mit ihren Nudeln im Wert von 300.000 Yen, die dann irgendwie auch im Raum sind, wo sie dann irgendwie alle drüber reden, also über die Kisten reden, sie noch die Erleuchtung bekommt, plus halt, wie sie immer fertig gemacht wird und eines meiner absoluten Highlights diesen Jahres, das Framing mit der Hand und Country und NTR. Holy fuck, ich konnte nicht mehr. Absolut genius. Ist das geil gewesen.
Ja,
Oh
bleibt nur
Mann,
noch
Mann,
eine
Mann.
Frage offen, oder?
Vielleicht, weiß ich nicht, was hast du
Was
denn?
wäre denn deine Winning Heroine?
Also, ich muss schon sagen, gerade auch Anna funktioniert echt gut. Sie ist zwar High Maintenance, glaube ich, aber gerade wenn du auch immer dann noch mal schaust über die ganze Serie, unterstützt sie halt eigentlich immer gut, Nozukuri-kun. Mir gefällt sie halt gut.
Diese Situation in der Mitte der Serie, wo sie denkt, er macht ja jetzt gleich ein Liebesgeständnis und er sagt einfach nur, können wir Freunde sein?
Darf ich wirklich, ich habe, wie gesagt, noch ein paar
Das ist
Sachen.
eine
Das
meiner. Also, ich sah die Situation so kommen und ich fand es trotzdem ein guter Lacher.
Ich fand es nicht nur ein guter Lacher, ich finde es halt so ein fucking genialer Kniff vom Autor, um halt die Beziehung zu etablieren, dass wir jetzt wissen, okay, die haben im Moment wirklich beide kein romantisches Interesse aneinander. Dass sie, wenn er jetzt ja gesagt hätte, wissen wir, okay, Anna hat halt kein romantisches Interesse an ihm und Nukumizukun wahrscheinlich nicht. Das ist halt so typisches, okay, er ist halt so ein bisschen Loser und sie ist halt ein gut aussehendes Mädchen und so weiter. Das fand ich echt super, um zu etablieren, okay, Anna ist in diesem Moment nicht verliebt in ihn. Und das finde ich toll. Also das
Ja.
hat mir richtig gut gefallen. Mann, oh Mann, oh Mann,
Da gebe
ja.
ich dir recht. Das ist einfach auch eine sehr gute Szene und zeigt auch, dass jemand das Genre verstanden hat und auch sehr verstanden hat, dass es wichtig ist, an der Stelle klarzumachen, hey, hier passiert erstmal nichts.
Ja. Dann will ich noch kurz darauf eingehen, Visuals. Ist halt ein gut aussehender Anime einfach, muss man so sagen.
Das
Gibt
stimmt, ja.
krasse Highlights, zum Beispiel das zweite ED von Lemon mit Crazy for You. Absolut geil. Ist halt aber
Das
natürlich ein
Character Design
ED.
mit den vier Schleifen ist auch so gut.
Plus das hin und wieder mal so, oh fuck, wieso hat diese Uniform vier Schleifen? Oder
Das
ich
ist
frag mich, wie die
so
angezogen
gut.
werden.
Ja.
Aber so andere Sachen, gerade emotionale Momente, einmal, ich glaube, das war sogar Episode 4 mit Anna auf dem Dach, als sie weint. Hier das Abendrot Mondlicht, wie das so genutzt wurde, zum Beispiel dann einmal bei Lemon speziell. So Kleinigkeiten wie, dass diese Stange, dieses Candy, als Zigarette genutzt wurde in der Kälte der Dämmerung. was so Rauchen simulieren sollte, fand ich super, als sie so ein bisschen über Komari reden. Und für mich eine Szene, die mir wochenlang nicht aus dem Kopf ging, Lukas. Ich glaube, das war auch Episode 4, als es darum ging, dass Nukumisu-kun ein bisschen hört, hier, Ana hat anscheinend Interesse an diesen Nukumisu-kun und dann das Typische ist, okay, jetzt will ich nicht von ihr gesehen werden, weil ich bin ja der Loser, bla bla bla. Und bevor das passiert, kurz davor, schaut er sie im Klassenzimmer an. Und sie schaut so ein bisschen zurück, hebt so die Hand, will so winken, er schaut halt weg und sie hat halt so ein leichtes Grinsen und schaut, also guckt dann auch so weg, also bewegt ihren Kopf so nach links. Und wie das dargestellt wurde, es ging mir halt wochenlang nicht aus dem Kopf und ich weiß nicht, woran es lag. Und ich glaube, es wirkt so für mich einfach erinnernd, wie wenn man Teenager war, man hat einen Schwarm oder sowas gehabt und es wirkte halt alles wie die Person, wenn die halt mal so kurz dir zugeguckt hat, mal zu dir geschaut hat oder sowas, du schaust irgendwie zurück oder vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung habe ich gemerkt, okay, da merke ich gerade wieder was. Da ist vielleicht irgendwie sowas reingeflossen, Teenager-Erfahrung, wie das damals war, wenn man mit seinem Crush interagiert hatte. Und dass es irgendwie so ausgedrückt werden konnte, hat mich echt überrascht. Also da war ich wirklich so, wow, okay, das ist so einfach mit so ein bisschen, wie man einen Charakter darstellen kann, dass es mich so mitnimmt, fand ich echt super. Also das sind so Sachen einfach, das kann Animation echt interessant ausdrücken. Also das war wirklich so, wird auch in meinen Highlights am Schluss der Season kommen. Das war sowas, wo vielleicht andere das natürlich nicht so sehen, aber das, da habe ich mich wirklich so in meine Schulzeit, in Situationen zurückgefühlt und das hat mir richtig gut gefallen.
Ich will noch ein kleineres, also wirklich kleineres Highlight von mir nennen. Und zwar Yumeko Shikiya, die Sekretärin vom Student Council.
Ja.
Dir als Gyaru-Lover wird sie bestimmt aufgefallen sein. Sie ist so toll. Also dieses gehauchte Sprechen, so ganz ja, langsam, ganz betont. Und ja, nicht nur das, sondern auch immer, wenn sie auftaucht, weißt du, okay, es ist einfach Top-Tier-Troll, was jetzt gleich passiert. Weil als sie die andere vom Student Council, die Vizepräsidentin, dazu überredet hat, nee, also die Präsidentin will schon, dass du das Maid-Outfit mit den Katzenohren trägst. Und jetzt ein Jahr doch auch mal für uns, bitte. Komm, die Präsidentin wünscht sich das so von dir.
Ja.
Und später die Präsidentin, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Aber wirklich.
Oder halt wirklich, wo sie mit dem Sack voll mit Gemüse, wie wir später rausfinden, aus dem Garten kommt und, oh mein Gott, sie hat gerade jemanden getötet und vergraben. Ach so, nee, sorry, ich war gerade im Garten. Ich habe das die rote Beete geerntet und den Garten umgegraben. Oh, es ist so toll!
Ja, also mir gefallen halt alle so Nebencharaktere. Die Comedies sind halt so geil reingeschrieben. Gerade zwar ich auch die Krankenschwester finde ich halt so geil einfach.
Die Krankenschwester so finde ich ein bisschen. Ich finde, die Krankenschwester ist am besten, wenn sie so unverhofft kommt. Ja. Wenn du so einen Shot siehst von außen auf dieses Riesenrad und dann zoomt so raus und ah, okay, das ist einfach das Fernglas von der Krankenschwester, die die jetzt gerade bespannt, okay.
Aber schön halt wirklich, was sie immer raushaut. Zum Beispiel hier, ich hab grade ziemlich viel um die Ohren. Da geht schon mal was bis an seine Grenzen, oder geht man schon mal bis an seine Grenzen. Dann schaut sie nach oben auf den nassen Fleck an der Decke. Und dann so, ach Gott. Oder halt auch später, wo dann hier die andere Lehrerin sagt, dass sie, habt ihr jetzt zufällig irgendeinen Typen, der in meinem Alter ist oder sowas. Und sie dann sagt so, ach ja, wenn du so jemanden findest, dann will ich mal ausprobieren. Ich meine, kennenlernen. Einfach so geil immer. Oder dass sie dann die beiden in ihrem Moment filmen und sowas. Und es funktioniert halt mit allen immer so gut. Die ganzen Charaktere, die irgendwie dann so Gags haben. Du hast ja auch schon erwähnt, das ganze Council ist halt also auch super. Ja. Und
was für mich nicht so ganz funktioniert leider, ist seine kleine Schwester.
Ja, gerade so am Schluss, zum Beispiel in der letzten Episode, hätte ich auch die Szenen von ihr jetzt nicht so gebraucht. Ich fand es zwar ganz lustig immer, dass sie dann halt denkt, dass er keine Freunde hat und darum auch die Nachbarn das alle wissen oder denken. Aber ja, das kann ich verstehen. Was ich noch hervorheben will, weil es keine Comedy ist, die allein lebende Großmutter von Lemon ist ja mal sowas von Goals, oder? Also das ist ja mal, so will ich alt werden wie die. Mega.
Ja, habe ich auch gedacht. Jetzt sind wir aber schon sehr ins Detail gegangen mit Losing Herons. Hast du noch ein Abschlussstatement, außer dass es dein Anime of the Season ist?
Nicht ganz auf die Season vielleicht, aber von den neuen Sachen. Also, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Rom-Coms jetzt geworden. Ist ähnlich, leichtes Niveau, das finde ich noch mal ein bisschen besser mit Kaguya. Aber schon kommt in die Richtung, also ist auf jeden Fall auf den Höhen. Ein paar Kaguya-Seasons habe ich, glaube ich, gleiche Wertung auch gegeben. Ich habe so viel gelacht, habe mich richtig gefreut. Letzte Episode war ja Anime Original, weil Episode 11 war das Ende von dem Volume, da wollten sie nicht was Neues anfangen. Darum hoffe ich einfach, dass wir mehr bekommen, weil ich kann mir da sehr gut viel vorstellen, weil man auch noch vielleicht mehr Charaktere reinbringt und so.
An der Stelle auch, das hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt, am Ende dieser Folge dachte ich schon so, das ist ja mal ein mega geiler Gag, hier das auslaufen zu lassen mit Opening als Ending und so weiter. Aber ich sehe ja bei Crunchyroll da oben, da ist nächste Episode. Ich habe noch eine. Stellt sich heraus, ja, Crunchyroll ist ein bisschen buggy, was die Serie bei mir angeht. Und es sind auch nur 12 Episoden. Schade.
Mich freut es aber am meisten, dass es auch dir gefallen hat. Das ist auf jeden Fall, da habe ich drauf gehofft. Und
ja, also für mich ist es jetzt kein super starkes Highlight, aber es ist eine starke Serie.
Okay.
Ja. Was hast du denn über Dahlia im Blumen zu sagen, um jetzt doch endlich mal von dem Thema wegzukommen? Weil ich habe das ja getroppt.
Ein Wort, Lukas, Fußpilz. Sagt nichts über die Qualität
aus. Okay, damit können wir weitergehen.
war halt nett. Animationen, Adaption ist eher so mäßig. Viele haben sich darüber aufgeregt. Es gab so einen Establishing Shot, wenn man immer zu der älteren Dame im Handelshaus, wenn die sich unterhalten haben, dazu geschalten hat. Da hat man immer so ein Fenster gesehen mit Blättern draußen. Und das haben sie in einer Folge irgendwie so 7-mal genutzt oder so.
Oh,
what the fuck? Aber ich mag immerhin, darum habe ich auch vorher mir ein bisschen die Manga-Adaption durchgelesen gehabt. Ich finde, das ist eine tolle, unabhängige Protagonistin, ohne zu sehr in so Power-Fantasy Mary Sue abzudriften. Gab halt dann zwischen auch mal so eine Situation, wo halt Love Interest sieht, dass sie irgendwie belästigt wird. Und sie nutzt dann Eisgegenstand, um selbst zu lösen. Das ist noch das Größte, wo es dann krass ist. Aber das, was ich am Anfang gesagt, finde ich am interessantesten, die Bürokratie. In Anführungsstrichen. Da spielt jetzt auch ein bisschen mit rein, so Adelsgesellschaft, weil jetzt ihr Typ ist der fünfte Sohn, also der Male Lead ist jetzt der fünfte Sohn von einem Adelshaus. Aber da hören wir schon, okay, weil er halt der fünfte Sohn ist, der wird nichts erben. Darum stellt er sich schon ein bisschen drauf ein, dass er halt seinen adeligen Titel verliert. Plus, weil er jetzt noch adelig ist, geht's halt darum, die freunden sich halt so ein bisschen an, auch bis jetzt, man denkt natürlich, okay, die werden zusammenkommen, aber bis jetzt noch nicht wirklich Romans, sehen nur die außerhalb, dass es eigentlich Romans ist, aber sie sagen noch, sie wären Freunde. Und da wird am Anfang zum Beispiel vom Notar ein Vertrag aufgesetzt, dass die beiden halt gleichberechtigte Freunde sind und Dahlia sich halt frei äußern darf ihm gegenüber und es nicht der Respektlosigkeit gegenüber Adel beschuldigt wird. Und das finde ich halt echt so ein interessanter
das
Punkt.
Das ist mega gut, ja.
Ja. Und später, weil ich Fußpilz sage, geht es halt darum, weil er ist halt in der Armee. Und dann geht es halt darum, dass sie halt Schwierigkeiten mit Fußpilz haben. Weil die haben halt Lederschuhe und dann nehmen die halt auch alle Lederschuhe gegenseitig und schwitzen halt mega viel und kriegen halt Fußpilz. Und dann sagt halt Dahlia, ein bisschen mit ihrem Hintergrundwissen hier, mein Vater hat auch Fußpilz und das muss man beachten, bla bla bla. Und gibt ihm dann auch mit Sohlen, die extra dafür da sind, dass man nicht mehr so schwitzt oder sowas, und 10 Socken oder so, also dass alle 10 einzeln sind. Und das erfahren die dann und dann kommen die auf sie zu und sagen, hier, das sollst du für uns produzieren. Und sie kriegt auch ihr eigenes Handelshaus, weil sie sich von dem einen Typen ja getrennt hatte. Und da wird es halt ganz interessant, wenn es halt um Produktentwicklung geht und darum auch Bürokratie mit Verhandlungen über das Produkt. Es soll skaliert werden, wie sieht die Gewinnbeteiligung aus? Materialproduktionskosten, das hatte ich ja damals schon gesagt, finde ich so interessant. Ja. Schleime müssen gezüchtet werden von der Abenteuergilde, wie funktioniert das? Es wird am Anfang noch händisch hergestellt, dann wollen wir ins maschinellen Produktionsprozess übergehen. Dahlia ist auch so eher der Ingenieurteil und dann Projektmanagement, Client Business Side. Kommt dann ein anderer dazu, aber der hat einen Interessenkonflikt, weil er Bürger ist von ihr, aber eigentlich in der Handelskammer arbeitet, das heißt, der kündigt dann und sowas. Und das ist halt echt interessant.
Das hört mir sich für mich viel zu sehr nach Alltag an.
Ja, und das finde ich zumindest viel ganz zu cool in dieses Fantasy-Setting mit reingenommen, wie das dann funktioniert mit, okay, wenn wir es halt skalieren, wie müssen wir das dann schaffen? Und dann haben wir halt bestimmte Magiesachen, die funktionieren oder nicht. Genau, aber so ist halt ganz nett, humormäßig, ist ein bisschen was vielleicht mal dabei, zum Beispiel als dann es darum ging um den Fußpilz, weil es gibt halt dieses typische Isekai-Ding, du hast halt eine Kirche, wo du hingehen kannst, die dich heilen kann und anscheinend kannst du halt auch extreme Arme und Beine nachwachsen lassen. Und was dann sie sagen, weil sie sagt dann so, hier, ihr dürft auch nicht die Handtücher und Matten gegenseitig verwenden. Okay, die verbrennen wir jetzt sofort alle. Also ihr müsst sie nur waschen. Und dann sagen sie auch, okay, wie sieht's denn aus, wenn wir einfach unsere Füße amputieren und Tempel nachwachsen lassen? So was? Was zur Hölle?
I guess.
Kostet halt viel Geld, aber.
Das löst das Problem mit dem Pain halt auch nicht.
Ja, und so, wenn es halt darum geht, okay, sie wollen halt ein Schwert erstellen, dann müssen sie halt ein Schwert verschiedene Eigenschaften geben, dann müssen sie halt gucken, dass es sich nicht gegenseitig abstößt, dass das damit funktioniert. Das ist halt ganz cool. Darum, ich sag ja, das so ganze System ist ganz nett. Ja, aber halt der Anime ist leider eher so mäßig. Das ist ein bisschen schade einfach.
Ja, das hatte ich fast gedacht. Dann lass uns mal weitergehen
Oh ja.
zu No Longer Allowed in Another World. Den habe ich dir ja am Anfang der Season empfohlen. Wie war denn so dein erster Eindruck? Weil ich habe auch ein paar Gedanken dazu.
Ist auf jeden Fall ein netter Isekai. Das ist auch was, was ich, während ich andere Sachen getan habe, angeguckt habe. Und dafür ist es okay. Besser als der andere Isekai, den ich diese Season, dieser typische Isekai geguckt habe, auf jeden Fall. Und besser als die zwei Sachen, die ich gedroppt habe. Darum war ein guter Tausch.
Ich fand das ein bisschen enttäuschend.
Ja, das kann ich,
Also,
glaube ich, verstehen, was halt um so.
ja. Also gerade am Anfang dieses Konzept, dass Sensei, also ich gehe nicht noch mal ins komplette Spiel, wie das literaturhistorisch und was weiß ich noch, was alles einzuordnen ist. Dazu könnt ihr die Season Preview euch anschauen. Aber Sensei hat ja letztendlich die Kraft, die geisekeiten Leute, die Anderswäldler zurückzuschicken. Und das finde ich sehr interessant, vor allem weil viele von denen ja nach dem Tod vom Dämonenkönig komplett freidrehen und sich denken, so jetzt gehört die Welt uns. Das dann aber gerade mit der Einführung von diesen Seven Deadly Sins komplett dieses Isekai-Konzept genutzt wird und komplett von diesem eigentlich recht spannenden Grundgedanken weggegangen wird, um halt einen typischen Isekai zu erzählen, finde ich, ist so eine Enttäuschung. Das hat man gerade im Königreich der Bestienmenschen auf jeden Fall schon gemerkt, schon recht heftig gemerkt, meiner Meinung nach. Danach, gerade mit diesem Casino und so weiter, ging es wieder in eine ganz gute Richtung sogar. Nur um dann im letzten, in der Wüste, dann doch unmissverständlich klarzumachen, ja, wir wollen hier nichts Besonderes erzählen, wir wollen einfach nur wieder 0815 Isekai. Und gerade dieser Ansatz ist am Anfang so ein bisschen zu subverten, nur um dann wieder einen komplett gleichen Isekai zu machen, ist halt im Moment so das absolute Standard, was du an Isekai hast. Weil das macht jeder. Jeder versucht am Anfang irgendwie dich ein bisschen reinzuhucken mit, nee, nee, bei uns ist es ein bisschen anders, wir machen ein bisschen was Besonderes, damit sich's auch lohnt, nur um dann wieder genau dasselbe zu machen. Und das fuckt mich ehrlich gesagt richtig ab. Deswegen ist das halt auch eine richtig fette Enttäuschung für mich
Oh,
gewesen.
sogar fett, okay.
Ja, ich habe jetzt eine 5 von 10 gegeben, also nicht super schlecht, nicht ich hasse das Ding mit meinem Leben, sondern es ist einfach, es hat stabil angefangen. Klar, es hat schon so ein paar Tropes gezeigt, wo ich dann aber gedacht habe, ah, okay, das ist um die normalen Isekai-Zuschauer abzuholen, um dann vielleicht ein bisschen was Interessanteres zu erzählen. Aber nee, es war dann doch eher so, ja, wir finden die Drops eigentlich schon auch ganz geil und wollen dann einen normalen Isekai machen.
Ja, also.
Dazu, du hast ja schon gesagt, Second Screen-mäßig, ja, die Adaption ist auch nicht so geil, das ist nicht so geil animiert. Schade, richtig viel verschenktes Potenzial. Leider doch nur Durchschnitt wie alles andere.
Ja, also Sensei als Charakter mit seinem Nihilismus, Pessimismus hat für mich noch zumindest so weit rausgeholt, dass ich dann geguckt habe.
Ich finde, das ist halt auch so ein richtig guter Charakter dafür, weil so dieser Nihilismus und diese Depression und dieses Ich will einfach nur sterben, ist ja eigentlich so komplett gegen den Gedanken, hey, wir gehen Abenteurern. Aber gerade so seine Suche nach seiner Geliebten, was ja so ein bisschen der Stein des Anstoßes ist, plus seine, dieses Obrigkeitswidrig, dieser Charakterzug, dieses Oberwidrig. Jetzt sage ich es schon wieder falsch. Also, ihr wisst, was ich meine, dieses Anti-Autoritäre, was er mitbringt. Das hilft ihm natürlich so in diesen kleineren Subplots auch noch relevant zu sein. Und sozusagen, das ist jetzt mein Grund, hier mich einzumischen, weil mich einfach der König oder der Fürst oder der Baron oder was auch immer mich gerade hat, halt abfuckt.
Ja.
So, ja, entsprechend.
Also wie die Serie funktioniert, ist halt einfach, okay, hier kommt ein Isekai-Trope, darauf reagiert halt so ein bisschen als Straight Man, zerstört er den Trope in Anführungsstrichen, indem er halt zum Beispiel, er kriegt die Flöte, die man normalerweise nur im Notfall einsetzt, und die setzt er sofort ein.
Oh, ja.
Das immer, er hat auch am Schluss immer die Lösung und einen guten Spruch parat. Er ist halt immer so dann Deus Ex Machina, der dann auftaucht und dann alles löst. Und es gibt dann halt meistens noch eine traurige Geschichte oder halt die Geschichte von der Person, die jetzt irgendwie weggeschickt wird. Ja,
genau,
wird oder
das,
so.
Das ist halt jeder, der den Isekai schon mal gesehen hat, weiß, was das ist. So.
Ja, also für mich ist
halt
auch
ein bisschen schade.
Bisschen bezeichnend einfach, dass halt jeder wird von Truckhund getötet. Das ist halt auch manchmal ein bisschen die traurigen Szenen untergräbt. Weil dann ist zum Beispiel die Schwestern-Episode, die ja so eines der, glaube ich, traurigen Highlights die Season sein sollten, dann sind die beide halt von einem Truck überfahren worden. Ist halt schon ein bisschen, wo man sich dann so denkt, ja gut.
Ich meine, es soll, gerade das soll ja so ein bisschen witzig sein und so ein bisschen subversive sein für dieses lame, jeder wird vom Truck überfahren. Aber das spielt dann halt eigentlich nochmal genau denselben Storybeat immer wieder. Und das ist einfach nicht lustig.
Ja.
Das ist auch. Naja.
Ich wäre nicht abgeneigt von der zweiten Staffel.
Ich würde auch reingucken. Einfach weil so dieser 0815 Isekai, der einfach so nebenbei weiterläuft, ist schon auch ganz nett. So, du hast noch Senpai ist ein Otokonoko geschaut, was ich ja gedroppt habe.
Genau.
Wie ist das denn ausgegangen? Ist das auch eine gute Rom-Com für dich? Oder ist
nee,
das
also ich würde es auch nicht als Rom-Com bezeichnen, hätte ich glaube ich damals schon nicht. Es ist schon eher ein bisschen Melodrama. Also schon eher Drama und dann öfters mal auch ein bisschen Melodrama. Ist okay.
Also.
Anscheinend wurde jetzt dann das Ende als Sequel-Film angekündigt. Das werde ich mir noch angucken. Ist okay. Ja, also es gab halt so ein paar Sachen. Ich sage ja schon Melodrama. Weiß nicht, ob mir das so gut gefallen hat. Da hätte ich doch eher gehabt, dass sie mal reden, wie man so oft sagt.
Mhm.
Gerade also speziell, es gibt ja unsere Dreierkonstellation. Und da hätte ich speziell zwischen halt den zwei Kindheitsfreunden, also sowohl Makoto als auch Ryuji, das Problem gerne, dass die mal drüber reden. Weil das ist ja jetzt so, kann ich mal kurz sagen, also Makoto war ja derjenige, der crossdressed. Saki, die dann sagt, dass sie in Makoto verliebt ist, obwohl sie am Anfang dachte, das Mädchen war, junge Mädchen ist ihr egal. Und Ryuji, der halt anscheinend in Makoto verliebt ist, also zumindest bi, aber wahrscheinlich eher schwul ist. Und da ist halt so das Ding, dass dann irgendwann Makoto erfährt, dass Ryuji halt in ihn verliebt ist. Und dann ist so das typische, oh, okay, weil ich mich als Frau anziehe. Und aber dann so einfach so hier, nee, ich bin vielleicht schwul, das ist irgendwie sowas gewesen. Aber nee, das ist dann so ganz komisch, dass er dann mit ihm zusammenkommt, aber wahrscheinlich nicht so ganz wirklich auf Männer steht oder ihn liebt und was ist alles. Und das ist dann einfach ganz unangenehm, doof, wo ich dann gehabt hätte, okay, hätten mal richtig unterhalten sollen. Selbst wie sie sich dann am Schluss wieder, wie sie zusammenkommen, das war auch nicht so, dass sie sich richtig unterhalten haben oder so. Das hat mir nicht so gut gefallen. Saki finde ich ganz interessant, weil sie dann irgendwann sich zurückgezogen hat, was man dann von ihrer Familie erfährt, dass halt Mutter hat sie damals verlassen, als sie kleiner war. Der Vater ist halt darum die Wale, ist irgendwie Walforscher, ist immer weg. Da gab es dann so das typische, hier, heute Abend komme ich nach Hause, ich mache dir das Essen und sage, tut mir leid, ich kann es doch nicht, ich muss doch wegbleiben. Okay, aber dann kommt die Mutter wieder zurück, das ist dann ganz nett. Und das Letzte, das fand ich persönlich am interessantesten, weil wir haben ja schon erfahren, dass die Mutter so ein bisschen Probleme hat mit Makoto, dass er halt was Weibliches hat. Ich dachte natürlich am Anfang, es liegt halt daran, dass das Umfeld drumherum so denkt, so okay, wieso hat dein Kind jetzt so Mädchensachen, das ist doch voll komisch. Aber darum Melodrama, das ist ein bisschen was Dramatischeres, weil anscheinend, wir haben mal kurz so eine Szene gesehen, dass sie irgendwie vielleicht ein Trauma hat, dass da irgendwie ein Mann in Frauenkleidung irgendwas mal gemacht hatte. In der letzten Folge, das spoilere ich jetzt einfach raus, erfahren wir das dann nämlich auch, weil anscheinend war ihr Vater Crossdresser. Das war halt so ein typischer japanischer Vater, der halt auch wenig redet anscheinend in der Familie. So ist überhaupt, was du halt kennst aus einem oder anderen Medien. Und da war halt so, das hat mir auch so wehgetan, weil man sieht halt sie, wie sie Teenager oder junger Erwachsen ist, und dann sagt, dass sie so viel Süßes liebt, dass sie so gut in High Heels aussieht, dass sie das alles so Spaß macht. Und dann fragt halt so der Vater: Hier, du hast da gerade einen Lippenstift weggeworfen. Wieso? Ja, brauche ich nicht mehr. Und dann erfahren wir irgendwann später, dass sie ihn dann auf offener Straße sieht, mit dem gleichen Lippenstift oder halt auch ihrer Schleife und sowas. Und es dann halt so traumatisch aufarbeitet, dass sie halt alles wegwirft, was so irgendwie damit zu tun hat, mit dem Vater halt so ein bisschen Kontakt abbricht. Und da ist halt in der letzten Folge, dass halt Makoto den Großvater trifft, der halt auch mega chilliger Dude einfach ist, der anscheinend auch einfach Kleider schneidert und sowas. Und noch nicht mal die ganze Zeit crossdress-mäßig rumläuft, einfach auch nur süße Sachen mag. Und darum fand ich auch schön dann die Erkenntnis der letzten Episode. Dann sagt nämlich dann zu den beiden Makoto: Hier, ob ich ein Junge bin, sein will, ob ich ein Mädchen sein will, ich entscheide jetzt, ich selbst zu sein, ich bin ein Junge, aber der halt Sachen liebt, die Mädchen lieben. Das heißt, kein Trans, sondern halt einfach Crossdresser. Und dass die Mutter auch weiterhin ein bisschen Bedenken hat, also für sie ist es noch ein bisschen unangenehm, aber die waren zumindest, als er gecrossdressed hat, schon einkaufen. Und das ist halt so letzt langsam, es war halt, ist anscheinend einfach ein Trauma gewesen. Und das muss jetzt halt ein bisschen aufgearbeitet werden, auch wenn es so als Außenstehende erst so denkt, so, okay, dein Vater hat jetzt irgendwie Kleidung getragen, ist jetzt nicht so schlimm. Und das fand ich ganz gut. Aber zwischendrin irgendwie auch, als dann mal Makoto aufgehört zu crossdressen, das ist alles ein bisschen mir zu melodramatisch. Das ist so, meh. Den Film werde ich mir aber noch angucken. Also da habe ich Lust drauf.
Und klassischer Julian-Move, guckt das Melodrama und sagt, das ist ihm zu melodramatisch.
Ja, wusste ich ja nicht. Ich dachte da vielleicht, dass es ein bisschen anders umgegangen wird. Und keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel sowas angucke wie Wandering Sun, das geht dann auch mal in eine realistischere Richtung, das finde ich dann noch mal ein bisschen besser.
Okay, dann sprechen wir über Lucifer Samurai.
Ja.
Ja.
Hat mir gut gefallen.
Ich muss sagen, gerade diese Comedy mit dem Priester, die am Anfang auch häufig war, die hat mich ein bisschen genervt. Das wird ja dann super schnell super viel weniger. Und da war ich dann auch voll dabei.
Also Comedy gibt's dann aber auch von anderen Charakteren eher.
Ja, genau. Nee, was mich halt bei dem Priester einfach genervt hat, ist so, der zieht eine Grimasse, das ist die Punchline, witzig.
Ja.
Das ist halt nicht mein Humor. Also ist okay, wenn man darüber lachen kann. Ich find's halt nicht lustig.
Ja, kann ich verstehen.
Und deswegen, der Humor später wird deutlich nuancierter. Und auch, wie sich dann die Charaktere entwickeln. Gerade der Kampf in diesem Gebetsraum. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Episode 9, ja.
Ja, das war schon so ein Moment, wo man wirklich merkt, okay, hier ist gerade viel Entwicklung. Alles, was vorher passiert ist, läuft auf diesen Punkt hinaus. Das war schon gut. Und danach kommt ja immer noch dieser komplette 3-Folgen-Arc, wie sie mit verschiedenen Techniken und Strategien ihre Gegner so aus dem Konzept bringen, beziehungsweise die Reihen brechen oder was auch immer, dass sie gegen eine komplette Überzahl gewinnen können. Was nicht nur an Kampfszenen ziemlich interessant war, sondern auch einfach an Taktik und an, wie gehen wir damit um, wie ist unser Problemlösungsskill hier. Das war dann doch durchaus mal eine spannende Situation. Ansonsten, animationstechnisch ist natürlich super. Cloverworks macht das ordentlich. Flüssige Bewegungen, gut choreografierte Kampfsequenzen, kann man nichts sagen. Also insgesamt so einfach ein gutes Allround-Paket. Würde ich jetzt aber nicht zu meinen Lieblingssachen zählen, einfach weil nichts davon hat mich jetzt richtig gecatcht, wo ich gesagt hätte, ja, das ist es.
Okay, ja. Also ich habe mich jede Woche drauf gefreut, weil ich wusste, es wird mich ein Animationsschmankerl erwarten. Mhm. Also da gab es ja immer so viel Sachen, wo dann irgendwie auch sowas wie auch mal so glatte Papierausschnitte hier, dann ist er vor so einer, was man früher im Film genutzt hatte, wo sich dann der Hintergrund bewegt, läuft er da so lang, so ganz viele Sachen, auch so weirdes Zeug, wo er dann irgendwie in der, ich weiß nicht, ob es der neuesten, ich glaube in der letzten Episode, wo dann die realen Steine im Garten sind und so Sachen, wie das alles genutzt wurde, plus halt die Highlights meistens mit den Kämpfen, ist halt echt immer super gewesen. Ich finde auch ganz gut einfach, dass mir, auch wenn die Charaktere vielleicht so ein bisschen erstmal halt trope-mäßig wirken, dass sie dann schon ein bisschen zum Beispiel wohl erwarten könnte, okay, von seinen Vasallen ist jetzt vielleicht der eine oder die am Anfang so denken, okay, der rennt ja nur weg, was soll ich mit dem, dass der so ein Tsundere-Charakter ist, aber nee, das wird ganz anders gemacht oder dass jetzt irgendwie eher halt wegrennt, weil er Feigling ist, nee, sondern weil er halt dieser Adrenalin-Junkie ist. Das heißt, da sind immer so Kleinigkeiten, die es nochmal ein bisschen interessanter
machen.
Gerade dieser
Punkt mit dem Adrenalin-Junkie gibt halt den Leuten häufig, beziehungsweise gerade dieser Punkt mit dem Adrenalin-Junkie ist häufig was, wovon er dann sehr profitiert. Vor allem, weil dieser Punkt, ja, der hat einfach nur Angst, der rennt weg, bei so vielen Charakteren einfach im Kopf ist, als das ist der.
Ja.
Das ist der, der Angst hat. Und dann kommt eben dieser Adrenalin-Junkie raus und ja.
Ja, darum, alle Charaktere haben halt ein bisschen was mehr. Also das hat mir zumindest ganz gut gefallen. Ich finde zum Beispiel auch die visuellen Metaphern zu den ganzen Sachen, gerade den Gegnern, dass der eine mit den seinen hervorstechenden Augen, die Ohren, die auch mal miteinander reden, das Auge ins Ohr, als auch dann die Ameisen natürlich später. Das hat mir alles ganz gut gefallen.
Ich finde gerade diese beiden, die Augen und die Ohren, ich finde, das hat so ein bisschen was von Team Rocket, aber auf eine gute Art und Weise. Also,
die hatten ja auch ein bisschen was Homoerotisches auf dem Pferd einmal.
Auf dem Pferd, ja, ja.
Ja, und auch, das hat man natürlich schon ein bisschen öfter, ich als Fate-Fan natürlich, mit, dass wir haben ja ein paar fantastische Elemente drin, wo es ja hieß, dass hier die Götter und die göttliche Macht, dass sie langsam schwindet, und wenn die Macht der Menschen wächst. Und ich finde zumindest ganz cool, weil Priester kann ja in die Zukunft sehen, dass da auch so ein bisschen metamäßig was gemacht wird. Erstmal, dass er auch sowas wie die Zivilisation heute sieht, wie Shibuya Crossing, aber auch, dass er sich entschuldigt, wegen, als die Hunde abgeschossen wurden oder so.
So, ja, das wird schlecht altern, es tut mir leid,
ja,
Leute.
Ja, genau. Das gefällt mir halt, das finde ich super. Und auch das, was wir einmal gesehen haben mit hier der kleinen Miko, die ja irgendwie auch sowas sehen konnte. Das gefällt mir ganz gut einfach. Das ist eine tolle Mischung, finde ich einfach. Also echt super.
Ja, wie gesagt, also die Summe an Teilen funktioniert schon sehr gut. Mein Problem ist, es ist halt nicht mehr als die Summe seiner Teile und das ist so ein bisschen enttäuschend für mich.
Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn es halt dann mal irgendwann dazu kommt oder öfters mal dazu kommt mit besseren Antagonisten, speziell dem Hauptantagonisten, der ja auch so dämonenmäßig irgendwas hat. Das könnte ganz interessant sein, glaube ich. Mal gucken. Nare Nare, Cheer for You.
Ja, das habe ich ziemlich schnell getroppt gehabt, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Einfach aus dem Grund, dass ich gedacht habe, boah, es ist schon gut, aber ich habe einfach auf diese Art Serie irgendwie nicht so viel Lust. Und dann habe ich einfach nicht mehr weitergeschaut. Es war weniger ein bewusstes Droppen als ein, ja, ich könnte es auch einfach nicht gucken.
Okay. Welche Episode hast du abgebrochen?
Ich glaube, direkt nach der Episode, die wir im Podcast
besprochen haben. Okay, also so 3 oder 4.
Ja, irgendwie in dem Bereich.
Ja, also bis zum Ende kann ich dir sagen, ich kann es verstehen. Ich würde es dir auch nicht weiter empfehlen, also nicht empfehlen, weiterzuschauen. Größte Kritikpunkt ist der, den ich am Anfang schon genannt habe, und der ist halt noch mal viel stärker. Das ist halt viel zu unkonzentriert und unfokussiert. Es gibt halt echt, wenn ich gleich darauf eingehe, viele Konflikte und Probleme, die auch irgendwie eher so ein bisschen oberflächlich angeschnitten wurden. Und das ist halt echt ein bisschen schade.
Ja, das ist so ein bisschen, was ich befürchtet hatte. Also hat sich das so ziemlich bestätigt.
Ja, also schade. Es gab schade dann diesen eigentlich. Musikladen, Arc, wo ich auch nicht wusste, okay, wieso war nicht gleich die Lösung, dass die Celebrities kommen, weil das war am Schluss die Lösung. Wieso konnten sich einfach sagen, so hier, kommt mal rüber. Dann wurde auch so eine komische Planerin kurz gezeigt, wo ich dachte, okay, ist jetzt ein Charakter, der wiederkommt, weil die jetzt anscheinend in dem Plattenladen arbeitet. Aber nee, das hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Danach ist so ein bisschen halt, okay, so ein Arc, einmal auf einmal ein Duell zwischen zwei Schulen, wo wir auch erfahren, dass jetzt natürlich auch noch die Yoga macht, hat auch mal gecheerleadert oder so. Wo ich jetzt, glaube ich, zum Ende hin glaube, dass ihr Problem ist, dass sie halt von allen Leuten, weil sie halt Yoga macht und halt diese ganze Esoterik und so weiter, dass halt alle immer mit ihren Problemen zu ihr kommen. Aber das ist auch eher so im Hintergrund gewesen und da sollte das ihre Folge sein, weshalb sie halt damals rausgegangen ist, aber das hat auch nicht so ganz geklappt, fand ich. Dann werden so 2 Plotpoints reingeworfen mit so einer Tänzerin und die eine schaut die im Rollstuhl an. Die kommt später nochmal drin vor, aber das ist alles ein bisschen weird. Ja, dann später geht's halt darum, dass sie halt Online-Hate bekommen, weil ich lustig finde, weil das ist die Season der Content Creation. Cute Girls doing Content Creation. Natürlich auch nochmal ein Arc, wo man gehatet wird. weil sie halt YouTube machen. Und dann geht es halt darum, dass hier, dann sind zu viele Anfragen, weil sie machen halt so einen YouTube-Channel, dass sie halt als Cheer Squad zu den Leuten kommen, anfeuern, also sie können gebucht werden, da machen sie halt ein Video draus. Und dann sind halt so viele Anfragen, dann sagen sie, okay, müssen wir halt Leuten absagen, aber hier unsere Hauptfigur, die hier ihr Jips hat, also nicht mehr springen kann, die will es nicht, geht dann alleine hin, dann gibt's dann so einen Streit zwischen denen. Und dann am Schluss kommt dann nochmal Mari-Senpai als Charakter rein in den letzten 2-3 Episoden. Sie hat nämlich irgendwie einen Hate-Kommentar geschrieben, der die eine gut getroffen hatte. Das war nämlich die, die man die ganze Zeit mit der im Rollstuhl verwechselt hatte. Und die hat man vielleicht 3-mal innerhalb dieser Serie gesehen. Und die kriegt nochmal einen Arc, dass sie jetzt irgendwie aufhören will mit Cheerleading oder so.
Mhm.
Und da weiß ich auch nicht, okay, jetzt nochmal was. Und dann in den letzten 4 Minuten, was machen wir als nächstes? Bam. Hier die Parkourläuferin sagt so, ich wollte nur sagen, ich werde Idol in Tokio. Und das sagt für mich, also das ist perfekt so, was die Serie ist. Irgendwie vom nächsten so Plotpunkt absolut, zum nächsten oder
absolut
so.
Absolut unfokussiert einfach.
Richtig. Das Beste
also,
war noch
halt. Du hast es ja vorhin schon gesagt, ich plapper dir gerade einfach nur nach. Aber es ist, glaube ich, einfach die beste Beschreibung.
Für mich einfach, Beste war halt, wenn es dann noch um den Charakter im Rollstuhl ging. Sie hatte auch noch, das war zwar so ein bisschen der, ja okay, muss man auf die Tränendrüse drücken, aber dass sie im Regen, als dann unser Hauptcharakter kurz einen Unfall hatte, nachdem sie sich zu sehr überanstrengt hat oder so, dass sie halt dann im Rollstuhl aufsteht und halt zwar noch ein bisschen geknickt, aber so grob, wie man es halt dann vielleicht mit ihrer Muskulatur gerade hinbekommt, kurz ein Cheer-Ding macht oder so.
Oh,
aber das ist natürlich so ein bisschen eine Tränendrüse, finde ich, funktioniert, weil sie ist doch am besten aufgebaut worden, dass sie halt auch dann so ein bisschen sagt, dass sie halt auch neidisch zum Beispiel auf sie war, bla bla bla. Das hat noch am besten funktioniert, aber halt der Rest so ein bisschen ist halt so vom Punkt zu hier nach da. Und ja, das hat leider nicht so gut funktioniert. Schade, schade.
Ja, wie gesagt, das hatte ich so ein bisschen befürchtet. Deswegen hatte ich mir auch gedacht, vielleicht droppe ich das doch, vielleicht schaue ich es einfach nicht an. Und da bestätigst du im Prinzip nochmal, was ich mir sowieso gedacht habe. Also, schade.
Mein Highlight diese Season. Euch nur kurz Season 2.
Ach, das war dein Highlight? Boah, hätte ich gar nicht erwartet.
Darum, das nehme ich jetzt extra, Lukas, verstehst du jetzt? Und halt danach kommt aber Makiine.
Ja, aber es ist so ein bisschen leider noch nicht fertig.
Ja, fehlt leider noch eine Folge, weil gab halt einmal eine Woche Pause, weil Dogaku macht 2 Anime diese Season und insgesamt auch Elusive Samurai war ja auch einmal eine Pause zwischendrin, andere waren auch mal eine Pause zwischendrin. Ist wieder ein bisschen Probleme, hat man wieder zu kurz geplant.
Das Nervige für mich natürlich ist, dass Oshinoko, die letzte Folge, läuft an dem Tag, an dem ich fliege, während ich fliege, wo ich mir denke, Dankeschön, ich hätte gern Oshinoko fertig geguckt, bevor ich da irgendwie unterwegs bin. Aber okay.
Ja, kannst du drauf warten. Oder ich kann ja sagen, wie krass das alles war.
Oder ich guck mal, vielleicht ist es ja auf Japan nicht mit Netflix. Wenn ich dort vor Ort bin, brauche ich ja kein VPN.
Ja, vielleicht. Das könnte auf jeden Fall sein. Das heißt, wir haben bis jetzt Episode 12 gesehen. Wir haben den Theater-Arc abgeschlossen. Jetzt ein bisschen, auch wenn zwischendrin noch mal wieder viel Aqua war, aber sage ich jetzt einfach mal Rubis Arc in Anführungsstrichen. Ja, also mir hat's toll gefallen. Ich fand auf jeden Fall dann auch, als Theater losging, auch noch mal ein bisschen besser. Auch wenn ich am Anfang auch ganz gut fand. Aber das hatte ich, glaube ich, auch gesagt. Es ist halt immer viel Erklärung, Monologe, wo man merkt, okay, das ist halt passt besser einfach auf einem Manga. Und da versuchen sie es öfters mal halt zu visualisieren. Manchmal klappt es halt einfach nicht so gut. Und das hat dann ab dem Theater ein bisschen besser gepasst, als es angefangen hat. Und die ganze Darstellung von allem finde ich halt super. Und da gab es ja auf jeden Fall 2-3 absolute Highlights. Also gerade die Melt-Episode oder so ist halt einfach absolut großartig. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Lukas.
Ich muss im Großen und Ganzen sagen, wir hatten ja am Anfang uns beschwert, dass die Season ein bisschen wenig Action hat. Und dann ist diese random Show über Theaterleute auf einmal der krasseste Action-Anime, den wir sehen. Natürlich, man muss fairerweise dazu sagen, das, was die da adaptieren, ist halt komplett Shonen Standard. Obwohl, das tut mir voll leid für die Mangaka, weil die mochte ich echt gerne. Wäre es kein fiktionaler Charakter, müsste ich mich jetzt irgendwie auf Twitter bei ihr entschuldigen oder so. Ja, aber insgesamt, es funktioniert halt in Oshinoko alles wunderbar. Diese gesamte Rache-Story im Hintergrund, die zu dem Drama dazukommt, was du ja sowieso hast, durch das, dass die in dieser Schauspieler-Entertainment-Welt unterwegs sind. Plus die Charaktere, die sich auch ehrlich gesagt gegenseitig eigentlich so gut wie immer unterstützen, aber an der Oberfläche auch mal ein bisschen garstig gegeneinander sind. Das finde ich eigentlich auch voll nett, weil du hast das Drama, aber eigentlich hast du auch so diese positive Bestätigung. So gerade diese Akane-Nummer mit Kana, dass sie Kana die ganze Zeit bewundert hat. Als Kind der Schauspieler beide. Und das dann abgefallen ist, dann sie bemerkt während dem Schauspiel von der Debütaufführung oder heißt das nicht Debütaufführung? Aber du weißt, was ich meine.
Ja, Eröffnung, weiß nicht.
Ja, ich weiß, nicht, was du meinst. Premiere? Ja. Nee, das ist auch nicht richtig. Wir sind keine Theatermenschen offensichtlich. Ja. Aber während der Premiere merkt sie so, okay, Kana hält sich zurück, um alle anderen scheinen zu lassen und jetzt vor sich die halt raus, zusammen mit Aqua halt. Und das funktioniert halt super. Während die sich die schlimmsten Wörter hinter den Kulissen an die Köpfe werfen, ist auf der Bühne vor dem Publikum so, okay, und jetzt highlighten wir uns gegenseitig. Und das ist so toll. Das macht so viel Spaß, dazu zu schauen.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den finde ich echt toll, weil wir haben ja dann, sag ich mal, in diesen Theaterarcs vier Charaktere, die erforschen. Das eine ist halt dann der Nebencharakter Melt, das super war, dass nur so ein Nebencharakter, der hoffentlich dann später noch öfters auftritt, so ein Charakter abbekommt. Aber wir haben ja dann sowohl Akane als auch Kana und halt Aqua. Kana haben wir, sag ich mal, ein bisschen weniger, da ist ja noch Ähnliches, was wir auch in der ersten Season schon hatten, nochmal ein bisschen mehr ausgearbeitet, dass sie jetzt den nächsten Schritt geht, aber so, was ihr Problem ist, haben wir ja schon ein bisschen mitbekommen. Aber du hast ja schon erwähnt mit Akane, dass sie ja Fan war. Und das finde ich halt so ein toller Kniff, weil halt dieses typische, okay, man trifft seinen Star und dass sie jetzt irgendwie voll Never Meet Your Hero-mäßig desillusioniert ist und sie halt voll hasst oder sowas, ist es ja nicht wirklich, sondern sie merkt halt, irgendwas stimmt da nicht. Ich will jetzt verstehen, was mit Kana los war. Und darum ja mit ihrem Psychologie-Ding da anfängt. Und das ist nicht so, okay, du hast mich damals, bist mich angegangen, bist ja voll das abgehobene Arschloch, sondern nee, das ist komisch, ich versuche jetzt Kana zu verstehen. Und das finde ich echt toll. Also es war so ein kleiner Twist, bisschen was anderes, was ich echt super finde. Das hat mir echt gut gefallen, auch schön gezeigt, was Akane dann für ein Charakter ist, gerade auch noch, weil wir haben ja schon vorher, zwei Episoden vorher gehabt, dass sie halt Aqua bei seinen Aktionen unterstützen will, als auch später, wo wir dann merken, dass sie ja ein bisschen auf Trab ist. Und das hat mir schon mal bei so Sachen gut gefallen, weil als ich dann erfahren habe, okay, sie war halt früher Fan von ihr und jetzt darum Fan to Hater, wird ja auch explizit genannt, habe ich schon gedacht, ah, okay, wie das zu klischee-mäßig, gerade als die Szene halt kam, wo sie verwechselt wurde und dann hier sie anmerkt, so, oh nein, das ist jetzt so klischeehaft, aber dann als Akane sagt, okay, ich wollte verstehen, was da los war, darum habe ich halt mir als, keine Ahnung, Kleinkind Psychologiebücher durchgelesen, das ist dann auch so dumm, aber ist so gut.
Aber, also ich meine, das kommt der Handlung ja auch extrem zugute, weil sie dann ja auch Aqua durchschaut.
Ah, ich finde diese Szene so geil, wo man erstmal so, wo halt Aqua auf der Brücke so ein bisschen erzählt und dann kurz mal in der Szene sieht, als sie schon so ein bisschen die Augen so, okay, irgendwas ist gerade nicht los, und dann wird wieder weggeschaltet und ist, okay, war irgendwie die Augen gerade von Akane war irgendwie so, und dann nochmal richtig auf sie draufgeschalten wird, super, einfach echt mega.
Ohne ja, was zu erzählen, was danach kommt. Dass sie erst weggeht und sich denkt, möchte er sich das einfach nur selbst erzählen? Und soll ich ihn sich das selbst erzählen lassen? Dieser Konflikt ist auch sowas, kommt selten vor, aber ich mag den. Das ist ein sehr guter Kniff.
Und da ist auch das, was ich, glaube ich, am Anfang der Season gesagt habe, weil wir ja schon so weit waren, dass wir haben Aqua so ein bisschen als Charakter, diese typische Charakter kennengelernt, der halt vielleicht recht rational ist, Sachen vorgeht, recht kühl. Und da war ja am Anfang der Season, wo es hieß, dass er sich glückliche Momente vorstellen sollte, wo wir dann gemerkt haben, ah, okay, er ist halt auch ein Mensch, der halt wirklich diese Sachen nicht nur für seine Rache wahrgenommen hat, sondern halt glücklich war. Und jetzt haben wir ja kurz seine Rache weg. Das heißt, er sich Gedanken macht mit hier. Anscheinend die zwei Mädels sind halt romantisch an mir interessiert, was ich da jetzt, wie ich das lösen soll. Dass er jetzt auch dann vielleicht Ruby unterstützt, dass er halt auch Spaß hat und sowas. Das fand ich halt auch echt cool. Wir hatten ja dann davor natürlich in seiner Episode krass mit, wie er dann die Schuldgefühle nutzt fürs Theater, wo auch einer meiner absoluten Lieblingsszenen diese Season. Ich muss wirklich, ich habe kurz aufgeschluchzt, als nochmal Ai im Traum erschienen ist und gelebt hatte. Es hat mich wirklich nochmal, bam, richtig erwischt gehabt, einfach so aus dem Nichts.
Und ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja, damit natürlich jetzt interessant. Ich denke mal, in der letzten Episode wird da nochmal vielleicht das kommen, dass ihm das auch klar wird, oh, das, was ich mir da gedacht habe, stimmt vielleicht nicht. Ja, und zumindest, ja, kurz das mit den DNA-Tests, was dann das Resultat ist, ist, glaube ich, auch ganz cool. So ein kleiner Curveball, der ganz interessant ist. Ja, ist auf jeden Fall echt. So sieht es auch die ganze Serie gut aus. Sie haben ja schon erwähnt, also gerade die Theater-Episoden. Erstmal finde ich cool, das Theater, wie es dargestellt wurde, dass man das Schauspiel aus der Zuschauerperspektive weit hinten aus diesem geilen Theater, haben wir schon erwähnt, dieses Technik von diesem Theater, das ist ganz cool, wie das genutzt wird. Zoom auf die Schauspieler dann, dass man mit Spezialeffekten auf der Leinwand sieht, dass die sich so bewegen können, dass man so simuliert, als ob die halt reisen, ist halt einfach mega geil. Plus halt, weil du auch Action erwähnt hattest, die Seile an den Hüften hat halt schon ein bisschen Attack on Titan Vibes natürlich gehabt und spielt auch in die bisschen unrealistischen Sachen mit, dass man jetzt auch die Spezialeffekte oder wie die dargestellt wurden im Schauspiel sieht. Ergibt jetzt weniger Sinn, aber okay. Ist halt in Ordnung. Aber speziell, also Meld sein Ding mit seiner geilen Aktion ist halt mega geil gewesen, plus die Reaktion darauf. Ja, aber auch das mit dieser, wo er sagt, die eine Minute, die gehört jetzt mir. Und dann ist wirklich eine Minute lang diese Sequenz halt mega geil.
Vor allem, die funktioniert ja auch echt gut. Also generell, es gibt wenig, was in der Serie nicht funktioniert. Und hier, ich habe es ja vorhin schon an einer anderen Serie kritisiert, hier ist es halt mehr als die Summe seiner Teile, weil halt einfach alles so toll ineinander greift und zusammen halt einfach sich gegenseitig verbessert. So sehr, dass ich am Ende halt gedacht habe, boah, nee, das macht ihr nicht. Das macht ihr nicht. Das könnt ihr doch jetzt nicht antun, oder? Das ist ja voll scheiße.
Oh ja.
Und dann muss ich wohl scheinbar jetzt irgendwie einen Monat drauf warten, das fertig zu gucken.
Ich bin auch ganz froh, dass wieder Ruby dabei ist, weil selbst in den zwei, drei Szenen,
wo sie halt ein bisschen gefehlt.
Theater-Arc war, war sie auch sie immer schon ein Highlight. Publikum. Und sie halt schon mega cute einfach. Und wie sie halt
war aber schon hauptsächlich im Publikum so.
Ja, nee, aber zum Beispiel, als sie ja versucht hat, ihn zu besuchen und es dann darum geht mit hier, mein Bruder will niemals was Leichtsinniges machen, wo er einen Teenager schwängern würde.
Aber ansonsten sitzt sie halt nur im Publikum.
Ja, und ist halt, aber das ist genug, weil sie halt cute ist. Das ist halt so geil, dass sie halt es geschafft haben, dass erstmal Ai, wenn das sie als halt Charakter auch, aufkommt, das dass sie uns als Zuschauer genau das vermittelt, dass sie halt der Star ist. Aber halt diese Aura hat halt auch Ruby, finde ich. Sie ist halt wirklich einfach.
Ja, aber das ist halt total reduktionistisch zu sagen, ja, sie ist halt einfach cute. Ich brauche ein bisschen mehr von meinen Charakteren.
Ja, und das kommt ja jetzt, Lukas.
Ja, hoffentlich.
Richtig, geil. Freue ich mich richtig drauf.
Aber ich glaube, bis dahin müssen wir erstmal die Folge beenden.
Oh ja.
Ja, war doch eine recht spannende Season-Review. Wir haben zwar viele Sachen gedroppt und gesagt, wow, nee, war jetzt nicht so unseres. Aber gerade mit Losing Heroines und Oshinoko haben wir, glaube ich, auch einfach wirklich Dinge gefunden, die echt gut sind. Plus ein paar andere Sachen, die halt eher unterhaltsam waren. Aber ich glaube, ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen, wo wir die zweite Hälfte von der Season besprechen. Ein paar Highlights haben wir uns aufgehoben, ein paar Drops haben wir uns aufgehoben. Vielleicht können wir ein bisschen lästern. Schauen wir uns dann nächstes Mal an. Bis dahin, ich bin der Tetz oder Lukas und so findet, also unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich war Julian, mich findet man Lukol, LUKEOHL auf meinem List und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bacano, Aria The Animation, Gridman Universe, Monogatari Osabako, Kiso und Off und Monster Season, Natsuburger Friends, Kaiju Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi, Revue Starlight Movie, Today's Menu for the MR Family und Girls Bad Cry.